Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reisepodcast.
Servus, liebe Leute, moin, moin und hallo allerseits. Ihr merkt schon, wir hatten eben noch ein sehr heiteres Vorgespräch hier, also so mittelmäßig eigentlich, ne? Aber ich freue mich ganz, ganz doll. Wollte eigentlich eben noch gucken, welche Folge eigentlich unser Helm-Spezial damals war. Das war in den ersten 20 Folgen, muss das gewesen sein. Da hatten wir ein Helm-Spezial. Und seitdem gibt es wirklich ohne Ende Anfragen, ob wir mal wieder einen Helm-Podcast machen. Weil Helm ja doch irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen relevant ist bei Motorradfahren. Also so, ich würde sagen, so das Kleidungsstück eigentlich bei Motorradfahren, was man auch, ich meine, und darüber werden wir reden heute, ich meine, das weiß ich gar nicht genau, ihr habt euch ja auch gut vorbereitet, ihr beiden Mäuse, ich meine, das ist das einzige Kleidungsstück, was wirklich vorgegeben ist, so sicherheitsnormmäßig in Deutschland. In Frankreich sieht es ja ganz anders aus. Aber zu all diesen Themen heute mehr. Ich begrüße aus dem Bears-Team heute ganz, ganz fein der Grizzy am Start, heute ohne Rallye. Heute mal ganz, ganz zivil unterwegs.
Ja, ne, ich habe mir schon, also meine Vorbereitung bestand eigentlich darin, dass ich mir überlegt habe, wie ich zu diesem Helmthema irgendwas von der Rallye Dakar mit reinflechten kann, weil ich muss ja meinem Beruf schließlich gerecht werden.
Ja, ich wette, das wirst du auch. Das wirst du auch. Also spätestens, ja, wenn es darum geht, so Vorzüge von so Crosshelm-Formen, Enduro-Helm-Formen
ja,
und so.
Ja, was? Ja, genau. Krieg da noch was hin. Mir fällt gerade ein, ist das jetzt Gear-Up, oder? Wir machen heute eigentlich schon so unser Gear-Up-Format.
Das ist Gear-Up-Helme heute, ganz genau.
Oder?
Also das große Helm-Spezial ist
das. Von das Helm-Revival in Gear-Up. So. Alter Schwede. Und das Krasse ist heute auch in einer besonderen Besetzung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal übrigens, das weiß ich noch, war das noch eine Bears-Klassik-Folge, die ja der Jay so geliebt hat. Oh. Die ging, glaube ich, keine 30 Minuten, da waren zwei Themen drin, also irre, soweit ich mich erinnere jedenfalls. Naja, heute wirklich ganz Dirty Rocks, unser kleiner Online-Shoppy, heute hier komplett vereint, denn Angelo ist auch am Start. Angelo, was geht ab? Ey, liebe Grüße nach, wo bist du gerade, in Teltow?
Ich bin gerade in Teltow, hallo, grüß euch. Teltow, südlich von Berlin, wer es nicht kennt.
Genau. Ganz in der Nähe von Kleinmachnow, wo der Löwe war letztes Jahr.
Da war der Löwe.
Genau. Da steppt nicht der Bär, da tanzt der Löwe, ganz in der Nähe vom Dirty Rocks Headquarter, ey.
Ist so. Ja, warum sind wir so prädestiniert heute, um über Helme zu reden? Das wissen wir auch nicht. Nein, wir haben uns geil vorbereitet. Wir haben uns natürlich, dadurch, dass wir auch Helme verkaufen in dem Shop, ne, sind wir einfach drauf und dran, uns mit der Thematik ordentlich auseinanderzusetzen. Es soll aber wirklich keine Werbeveranstaltung heute sein. Wir werden das Thema Helme möglichst neutral angehen. Wir haben sogar einen Audiokommentar von jemandem, der Konkurrenzprodukte vertreibt, auch im absoluten Premium-Sektor. Aber dazu auch später mehr, da freuen wir uns schon mal drauf. Bevor es so richtig losgeht, Angelo, erzähl doch mal, wie ist die Lage bei dir? Sei aber nicht so ehrlich, bitte.
Die Lage ist super. Ja, die Sonne scheint.
Alles gut, okay.
Die Sonne scheint, ich sitze hier mit euch. Kann mich nicht beschweren.
Heute ist Gegenteiltag, ne? Ja, nee, Angel eben schon vorgespräch gesagt, mega viel busy um Ohren und so. Aber ich meine, Podcast mit uns aufnehmen, das ist ja ein bisschen wie Urlaub, ne? Das ist ja auch, wenn ihr zuhört da draußen, ein bisschen wie Urlaub. Urlaub für die Ohren. Fände ich einen guten Slogan auch für einen Bearcast. Aber wir brauchen
einen Podcast, ne? Der hat einen ähnlichen Slogan.
Ja. Wir brauchen mal einen richtigen Slogan, weil unser Slogan ist ja nur dein Motorrad-Reise-Podcast. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen lame, finde ich, ein bisschen random irgendwie. Quatsch mit Soße fände ich ganz gut, aber merkt man nur nicht, dass es Motorrad ist, ne? Ich muss nochmal drüber nachdenken, aber das treffe es. Grizzy, wie ist die Lage bei dir? Ich guck mal kurz. Du müsstest zu Hause sein, wenn ich die Bücher da richtig
tatsächlich
interpretiere.
Bin ich zu Hause, genau. Die Lage ist soweit alles im grünen Bereich, genau. Bisschen irgendwie müde vom Wochenende, glaube ich, noch und so. Aber du hast ja gesagt, Podcast ist Urlaub. Und da haben wir natürlich immer Bock, vor allem wenn es um so nerdige Themen geht. Und finde ich halt auch cool, dass wir jetzt so im Team Dirty Rocks hier am Start sind, weil ich denke, das zeigt auch nochmal, dass wir dieses Dirty Rocks-Thema halt wirklich machen, weil wir alle drei Bock haben auf Motorrad und auch um diese ganzen Themen rum ums ist Motorrad, so. Was ja unsere Motivation ist, so. Ist, dass wir uns Dirty Rocks überhaupt ans Bein gebunden haben.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja nicht nur gute Zeiten, auch schlechte Zeiten. Wer RTL guckt abends, weiß das. Und bei uns ist es natürlich auch so. Und wir haben echt ein paar schlechte Zeiten hinter uns. Es lief länger jetzt so mittel. Aber jetzt seit ein paar Wochen brennt der Shop, muss man sagen. Da freuen wir uns
brennt
doll.
Brennt der Helm, oder?
Ja, vielen, vielen Dank an alle da draußen, die so fleißig bestellen. Das ist wirklich fein, ne? So viel zur Werbung heute.
Genau, also Werbung Ende.
Ja. Ich muss euch auch noch was zeigen, das könnt ihr da jetzt nicht sehen, aber Grizzly Angel, vielleicht könnt ihr so ein bisschen beschreiben, was ihr seht. Ich bin nämlich nicht zu Hause, ich bin in einem Hotel, deswegen hoffe ich, dass der Sound halbwegs okay ist. Ich habe mein Mitnahmemikrofon dabei.
Also ich sehe lindgrüne Vorhänge, die wahrscheinlich so ein beruhigendes, positives Raumklima machen
ganz
sollen.
Ganz krass.
Die Lampe, so von mir aus rechts im Bild, würde ich mal sagen, stark Feng Shui, also an der Decke, die aus ist. Und dann noch so indirekte Beleuchtung, also dass du so eine Atmosphäre hast, die den Geist öffnet. So sieht das ein bisschen aus, ey.
Voll. Es ist
so,
wirklich
so ein ESO-Hotel.
Ich habe es ja schon hier mehrfach gespoilert. Ich arbeite ja, sag ich mal, für den Staat nebenbei, also nicht nur für Dirty Rocks. Und ich sag mal, da kriegst du halt nicht immer das Steigenberger, ne? Da hast du halt so katholische Fortbildung. Ich muss euch mal zeigen, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz beschreiben, Angelo, wie ich hier mein Mikrofon aufgebaut habe. Pass auf.
Das ist sehr praktisch, ja. Letztendlich sehen wir da irgendwie was vor ein paar Jahren jeder haben wollte, keiner bekommen hat.
Ja.
Howie hat eine schöne Klopapierrolle als.
Ja, ich wollte es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Und das Ganze steht, übrigens die Klorolle steht hier drauf, jetzt geht's ab. Ich brauchte noch was, damit es höher steht. Ja,
sagen wir mal, es ist ein Buch. Ja
genau.
Es ist ein Buch, was es in diesem Hotel gibt. Und Klorolle auf dem Buch, jetzt muss ich mich nur ein bisschen runterbücken, das geht noch so. Aber es funktioniert ganz gut bisher. Ihr sagt ja so, ihr könnt mich zumindest verstehen. Und ich hoffe, dass es reicht, um durch diesen Podcast zu führen hier. Ja. Ey, Helme, ne? Ich habe überlegt, das wird gar nicht so einfach einzusteigen. Ne? Normal sage ich ja immer so, von außen nähern wir uns nach innen dem Thema. Das kannst du hier aber nicht so gut machen. Mich würde mal Folgendes interessieren. Ganz oft habe ich schon hier Leute gefragt im Poddy, sagt mal, was war euer erstes Motorrad, ne? Das haben sich übrigens diverse Podcaster draußen abgeguckt, wollte ich nur mal sagen, hier habt ihr das zuerst gehabt. Ne? Deswegen will ich jetzt mit was Neuem anfangen. Grisi, weißt du noch, was dein erster Helm war? Also dein, oder sag ich mal, den du so bewusst wahrgenommen hast, den du dir vielleicht gekauft hast, also woran du dich erinnerst?
Das weiß ich ganz genau. Und zwar war das ein Helm, den habe ich tatsächlich von meiner Mama übernommen, weil ich habe den Rollerführerschein gemacht, so mit 16, genau, und da habe ich einen Rollerführerschein gemacht und mein Papa hatte den Roller irgendwie früher schon gekauft, weil ich glaube, die durften dann irgendwann nur noch 45 und nicht 50 fahren und dann war das so ein Baujahr-Ding irgendwie. Und da war sein Plan, dass meine Mama Roller fährt, das ging nicht so auf und der Helm von meiner Mom hat mir aber gepasst und das war ein schwarzer Levior-Helm, genau.
Okay. Also so ein normaler Straßenhelm.
Genau, das war ein ganz normaler
Standardform.
Integralhelm, ja. Genau. Und danach hatte ich dann aber einen geilen Helm. Das war der Shoei Raid in gelb, schwarz mit dunklem Visier, der dann zu dem Roller gepasst hat.
Chrissy, wenn du jetzt zurückdenkst mit deinem Helm von damals und vergleichst das mit heute, hast du ihm gesagt, wie teuer der war? Weißt du es noch ungefähr?
Boah, keine. Na, der Helm, dieser Levio-Helm, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht mehr, was der Shoei-Helm gekostet hat, ehrlich gesagt.
Warum hast du den dann ausrangiert damals?
Der erste Helm, der ist mir tatsächlich, das ist irgendwie, ich krieg das nicht mehr, entweder bin ich irgendwie, ich weiß nicht, einmal mit dem Roller weggerutscht, ich glaube, der ist mir aber runtergefallen. Und dann ist irgendwie diese ganze Visiermechanik ist dann so explodiert gefühlt und dann war der Helm halt irgendwie im Arsch. Das war aber auch kein so besonders guter Helm.
Ja. Ob man Helme nach einem Sturz austauschen muss, habe ich auch im Zettel heute. Wird noch Thema sein. Angelo, weißt du noch deinen ersten Helm, den du bewusst gekauft hast oder so oder bekommen hast?
Das war auch ein Shoei Raid. Bin mir nicht sicher, ob ein Raid 1 oder ein Raid 2 war, auf jeden Fall ein Shoei. Nichts anderes hat auf meinen Kopf gepasst damals. Das war halt ganz klassisch. Ich bin zu Louis gefahren und habe anprobiert, was die so hatten. Und der Shoei hat gut gepasst.
Das ja, Shoei Red ist meines Erachtens irgendwie auch so ein, fast schon so Street Fighter-esque, der Helm, oder? Der Raid?
Er ist schon, ja, also.
So ein bisschen aggro sieht er aus.
Der hat halt ein relativ, der hatte damals so ein Clowns, so eine Clowns, Lackierung drauf, nice. Aber eben kein,
das ist ja richtig kein albern.
aber letztendlich war es ein Integralhelm.
Ja, okay. Ja, ich, ja, also ich hatte, ich feiere schon so als mein ganzes Leben Motorrad, also mit ja auch, ich hatte wirklich einen Kinderhelm damals auch, als ich als Kind bei meinem Papa mitgefahren bin auf dem Motorrad. Was das war, weiß ich nicht mehr. Also das war überhaupt eine Sensation, dass es so kleine Helme gab damals. Ne? Aber der erste Helm, den ich mir so bewusst dann, den ich bekommen habe, so von Erspartem gekauft, ein Teil geschenkt und so, der war, ich weiß noch, der war sauteuer, ich weiß den Preis nicht mehr. Das war zum Mofa-Fahren mit 15, ja. Und das war ein Shark-Helm. Mark Shark sagt euch bestimmt was, ne? Und ja, der hatte, deswegen musst du lachen bei deinem Clown, der hatte an der Seite wirklich so einen Comic-Haifisch drauf, der so Rennmaschine gefahren ist und riss den Mund so auf. Und ich fand das halt einfach nur geil, ne? Ich dachte, ich wäre einfach der übelste Chef so mit dem Teil. Also auf einem Mofa. Das ist richtig, richtig peinlich, eigentlich so nah. Und den hatte ich dann aber auch noch auf, als ich dann meinen 125er hatte. Und danach, guck mal, da fährst du ja wirklich jeden Tag zur Schule, mit den Kumpels, zu McDonald's, dies, das. Der war halt fertig dann. Der war halt wirklich am Ende. Wenn so ein pubertierender, mit Hormonen um sich schießender junger Mann, den jeden Tag auf hat, mit Haargel und ich weiß nicht, der war irgendwann, also da brachte auch nichts, das Polster zu reinigen. Der hatte einfach keinen Bock mehr dann. Und ganz ehrlich, der ist mir auch 100-mal runtergefallen. Dass man da einen neuen braucht, das war für mich jetzt kein Thema. Ich dachte mir, das ist viel zu teuer, das kannst du ja nicht machen. Den konntest du auch nicht mehr verkaufen, das ging nicht mehr. Und dann ist Folgendes passiert, das ist ganz spannend, weil du das eben gesagt hast, Angel, mit der Kopfform. Ich habe lange Zeit keinen, also der passte mir wirklich perfekt, wahrscheinlich auch, weil ich viel getragen habe. Und dann hatte ich ein paar Helme hintereinander, die ich vor allem nach Optik gekauft habe, das weiß ich noch. Und keiner hat so richtig gepasst. Ich dachte immer, ich habe einfach Pech mit meinem Kopf. Mir war nicht klar, dass es durchaus auch so eine Brandfrage ist, für welche Eierköpfe die herstellen. Ne? Also du sagst ja, du hast einen Shoei-Kopf, oder was hast du gesagt eben, ne? Total?
Der hat auf jeden Fall gut gepasst. Ich wusste damals halt noch nicht, dass du natürlich auch so eine Helmkalotte auch so ein bisschen nachdrücken kannst an der einen oder anderen Stelle. Also das ist ja so ein klassischer Trick, wenn es ein bisschen drückt irgendwo.
Ja, genau.
Dann, klar, ist einmal das Innenpolster, wenn es was Dünneres gibt, eine Option, und ansonsten eben an der Kalotte ein bisschen nachdrücken.
Ja. Hast du gerade Kalotte gesagt?
Ja.
Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es das so heißt, ehrlich gesagt. Das ist ja cool.
Also, kannst du kurz erklären, Chrissy kann mich gerne korrigieren.
Nein,
aber
nein, ich kenne das. Ich kenne das auch unter dem.
Ich wusste das nicht, dass es so heißt. Aber guck mal, hier lernt ihr wirklich was. Informativer Podcast hier. Also ich habe mir überlegt, wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen als roten Faden so daran ab, was ein Helm ausmacht eigentlich. Also wie ein Helm aufgebaut ist, was der für Eigenschaften haben sollte und hat, wo so die Unterschiede der grundsätzlichen Helmformen sind. Das haben wir nämlich im ersten Helm-Podcast logischerweise halt sehr, sehr kurz gehalten. Und ich hab sie alle durch. Also Helme, ich hab sie alle durch. Ich bin ganz, ganz lange mit Integralhelm gefahren. Dann bin ich mit richtigen Cross-Helmen gefahren, mit allen Vor- und Nachteilen. Dann bin ich natürlich so beim Reise-Enduro-Helm ein bisschen hängen geblieben jetzt, ne? Irgendwie so logischerweise. Aber habe auch meine Erfahrung mit wirklich auch hochwertigen Klapphelmen zum Beispiel, so wie die Polizei einfährt oder sowas, mit Vor- und Nachteilen. Nachteil vor allen Dingen, dass die ein bisschen bekloppt aussehen.
Ja, mit so einem Blaulicht oben drauf sieht so ein Helm immer komisch aus. Ne? Das ist.
Hattest du da auch schon Polizifall draufstehen? Oder?
Ich hatte da einen richtig peinlichen BMW-Spruch hinten draufstehen. Da stand, glaube ich, was stand da drauf? Oh, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich habe so einen Aufkleber mal bekommen vom BMW, weil das ein BMW-Helm war auch, ne? So ein Systemhelm 6 war das von Schubert.
Schubert.
Also ich weiß es nicht, also ich will jetzt ganz deutlich machen, dass ich das nicht genau weiß, aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der bei Schubert gearbeitet hat, und der hat mir gesagt, dass der das sehr ungern gearbeitet hat. Und irgendwie, also er hat mir den ganzen Abend darüber erzählt, und das ist bei mir so ein bisschen negativ haften geblieben, aber das ist eine Einzelaussage, möchte ich ganz klar festhalten. Ich kann nur sagen, der Helm war großartig. Also Ich habe bis heute, und ich fahre jetzt auch momentan noch unter anderem einen Klapphelm, einen Enduro-Klapphelm, habe ich keinen Klapphelm gehabt, der eine so gute Mechanik hat wie der Schubert, muss man ganz klar sagen. Das ist, also das können sie wirklich sehr, sehr gut. Und da kann ich die Polizei auch verstehen, weil gerade die ja ständig in Kommunikationssituationen sind, ne, und dann den Helm bei ihm müssen sie nicht absetzen und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin auch mal Shopper gefahren, ne? Ich bin auch mal offenen Helm gefahren eine ganze Zeit lang. All das habe ich schon gemacht.
Ja, spannend. Ne? Ich muss gerade dran denken, wegen Kommunikation, als ich vor einiger Zeit in Berlin war, hat mich so ein Motorradpolizist angeschrien und ich glaube, er konnte das ziemlich gut machen, weil er so einen Klapphelm hatte. Das hat ihm sicherlich geholfen.
Was hast du gemacht? Nicht geblinkt?
Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich war nur überfordert mit der Situation, dass hinter mir der Konvoi von Herrn Erdogan angerollt ist und die alle Autos da weggescheucht haben und ich als guter Mensch, der seinen Führerschein gerne hat, an der roten Ampel angehalten hat und die da alles weggejagt haben und dann brüllt er mich an, fahr jetzt da weg. Und ich dann so, ja, wohin denn? Und er zeigt mir so geradeaus. Und ich so, Digga, ich kann doch ja aber nicht. Aber, und ja, dann schickst du mich jetzt über die rote Ampel oder ziehst du mich raus und sagst, sie sind über Rot gefahren. Ne? Das habe ich ja, schon so kommen sehen. Ne? Das, aber ist halt Berlin, ne? Berlin ist anders.
Opel-Fahrer ziehen sie nicht raus.
aber da war es noch der weiße Superb, glaube ich. Nee, Quatsch, okay. Da war es auch schon der Opel. Doch, war schon der Opel.
Ey, ich wollte gerade sagen, in einem weißen Skoda Superb, ne? Wenn du da noch ein Hemd trägst, also, wer hält dich
und
denn da an?
Schwarz abgetönte Scheiben.
Na gut. Lass uns doch mal mit Merkmalen anfangen, die alle Helme durchaus vereinen, ne? Und da gibt's eine Sache, das ist wirklich eine Philosophiefrage, das ist der Verschluss, das ist der Kinnriemenverschluss.
Oh, ja.
Alter, ich dachte damals, als ich das erste Mal einen Ratschenhelm hatte, dachte ich, das ist die Zukunft, ne? Weil das kannst du mit einer Hand so einfach bedienen, das geht Ritsche-Ratsche auf und zu. Es wird wahrscheinlich nie wieder Helme mit einem Doppel-D-Verschluss geben. Heute bin ich an einem Punkt, dass ich am liebsten nur noch diesen Doppel-D haben möchte. Mhm. Crazy, ne? Wie ist das bei euch so? Ist das ein Kriterium, wenn ihr einen Helm kauft bei euch? Helmverschlüsse?
Also für mich auf jeden Fall. Den Doppel-D-Verschluss, A ist der sehr, sehr schlank und B hast du jedes Mal die optimale Spannung, wenn du ihn zuziehst, weil du ihn ja jedes Mal, also egal, ob da jetzt gerade ein Zug noch zwischen ist oder nicht, du hast immer die optimale Spannung und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Vorteil vom Ratschenverschluss. Ja, theoretisch, wenn jemand, der noch nie einen Helm zugemacht hat, einen Ratschenverschluss, den kriegt auch ein 5-Jähriger zu. Ja, ein Doppel-D-Verschluss musst du vielleicht 2-mal üben, bevor das geht.
Ja. Machst du ihn ganz auf, Angel? Den? Machst du ihn immer ganz auf? Nee, ne? Ah, wirklich? Okay. Du fädelst also neu ein immer. Okay.
Ich fädel neu ein, aber ich empfinde das auch nicht als, klar, es geht nicht mit Handschuhen gut oder gar nicht, aber das ist, denke ich, ja, nicht wirklich ein Problem. Und der Doppel-D-Verschluss, ich habe eine relativ ausgeprägte Halspartie.
Ja.
Und der drückt mich auch am wenigsten. Mhm. Also das ist halt auch immer so die Frage.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich hatte mal eine Tour mit einem Ratschenverschluss, eine recht lange Tour, so, oder in Anführungsstrichen recht lange Tour, so 3 Wochen. Und ich hatte in dem Sommer irgendwie das Problem, dass diese Ratsche einfach nicht, wie du sagst, zu meiner Hals- und Kinnpartie passte. Das heißt, im Prinzip war meine Größe immer eine Kracke vor zu groß oder es war halt zu eng. Und wenn du erstmal das durchgezogen hast und hast ihn einen Tag zu eng gehabt, dann hast du langsam eine wunde Stelle. Und dann wird's richtig unschön, wenn du noch wochenlang unterwegs bist. Das war nicht geil. Dann musste ich mir wirklich immer einen Buff doppelt immer da drunter machen, weil es so gescheuert hat an der Stelle. Super nervig. Und du merkst es auch, wenn du zum Beispiel schluckst oder so, ne? Gerade als Mann, ne? Dann. Das war wirklich unangenehm. Also ich weiß einen Vorteil, also für mich persönlich auf jeden Fall. Ich habe ja an meinem Motorrad habe ich ja die Barkbusters dran. Also, ne, keine Werbung, Leute. Ich liebe die Teile aber dolle. Das ist, die gehen, wie ist der Fachbegriff nochmal dafür? Das sind Lenkerschützer?
Ja, also.
Handguards?
Handguards.
Handguards, genau.
Handschützer,
den meinte ich. Handguards, ne? Handschützer. Das heißt, das sind so Alu Alu oder Stahl, manchmal auch bei manchen Motorrädern wirklich, was sich vorne noch vor den Griffen, vor den Hebeln noch befindet und dann an der Seite nicht immer, aber oft weitergeht und abschließt an den Griffenden, an den Lenkerenden, ne, als Schutz. Oft ist noch eine Plastikverkleidung damit dran und so. Das ist im Wesentlichen dafür da, wenn zum Beispiel, also ist mal, glaube ich jedenfalls, dass wenn Äste oder so im Gelände dagegen knallen, dass du es nicht auf der Hand kriegst, so, glaube
genau.
ich. Dass das da ist. Es hat auch echt Nachteile. An meiner Beta habe ich die abgenommen damals, als ich richtig cross gefahren bin, weil ich da immer hängen geblieben bin. Und dann brichst du dir halt echt schnell die Hand. Ne? Also da würde ich empfehlen, sehr flexible Plastikdinger zu haben und nicht so Stahl.
Bist du hängen geblieben dran?
Ja, ja, mehrfach sogar. Und das tut, also, da kannst du schnell die Hand brechen dann. Also die ging aber, die waren aber aus Metall und waren fest. Ne? Ich hatte dann später Plastikteile, die bogen dann immer so weg. Also was ich sagen wollte ist, bei mir ist halt durchgehend, da ist im Prinzip wie so ein Gestänge vorne und da kann ich, wenn ich irgendwo halte, meinen Helm supergeil schnell festratschen. Und klar, Angel geht das mit dem Doppel-D genauso, aber da ist es tatsächlich wirklich ein Handgriff weniger, ein deutlicher Handgriff weniger. Und das finde ich ganz nice, weil da auch ganz schön, den kannst du auch nicht mal irgendwo drauflegen, meinen Helm, weil an der Seite ist die GoPro, ne, dann habe ich meine Brille da dran und wer weiß was noch alles. Und der ist ganz schön schwer, mein Helm leider, mit oder ungleichmäßig auch ausbalanciert. Und das finde ich ganz geil, den aber eben reinratschen zu können. Das hält halt, wenn du nur 2 Meter zu deinem Zelt fährst von irgendeiner Stelle, dann musst du den Helm nicht aufsetzen, dann mache ich den da dran. Oder rangieren auf der Fähre oder so. Ne? Da geht das ganz gut. Das ist ganz cool. Wie ist bei dir, Grissi? Du bist auch ein Doppel-D-Typ, ne?
Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, mein erster Helm, der hatte einen Ratschenverschluss und ich glaube, der schoh ich schon nicht mehr, weiß ich aber nicht genau. Und ja, also ich bin auch völlig überzeugt davon, von Doppel-D-Verschluss. Was mich mal interessieren würde, es gibt, ich glaube, von Quadlock so einen Magnetverschluss, den du nur einhakst und der flippt dann mit Magnet so zu. Klingt irgendwie komisch, dass ein Magnet irgendwie deinen Motorradhelm zuhalten soll, aber wird, es hat eine Zulassung und so, also wird das geprüft und getestet sein. Das würde mich persönlich einfach mal interessieren, so ein Verschluss. Ich hatte bisher noch keinen Helm, aber sonst fahre ich nur Doppel-D. Für mich hat das auch noch den Punkt, dass dieser Doppel-D-Verschluss halt, egal wie eingesifft dein Helm ist, weil meine Helme sind oft sehr, sehr dreckig und mit Schlamm und alles und so. Ja. Und der Doppel-D-Verschluss funktioniert halt dann trotzdem. Und da, also weil ja keine Mechanik da ist, die der Dreck blockieren könnte und so. Und ich lasse den auch immer zu. Also wird nie ganz auseinandergefädelt und ich setze den, das ist, am Anfang war das komisch und dann hat man ihn aus der Gewohnheit wieder aufgemacht und dann so, ach, jetzt muss ich wieder einfädeln. Und ja, mittlerweile ist das so ein normales Ding und halt auch, siehst du, jetzt kriege ich ihn doch in den Bogen. Wenn man hochwertige, große Motorsportveranstaltungen wie die Rallye Dakar fahren will, dann ist das oft im Reglement auch festgeschrieben, dass du halt nur einen Doppel-D-Verschluss fahren darfst. Ja,
wegen Erster Hilfe und alles.
So, nee, gar nicht, weil er auch somit als der sicherste Verschluss halt überhaupt gilt im Falle eines Falles, dass der halt nicht irgendwie sich auflösen kann und so. Wobei das vielleicht auch schon ein bisschen outdated. Ja, ich glaube auch, dass die anderen Verschlusssysteme heute sehr sicher sind.
Ja. Also, wie gesagt, ich fahre momentan mit meinem Haupthelm wieder eine Ratsche und, ne, und hier spanne ich mal den Bogen wieder zu meiner Eingangsfrage oder zu meinem Eingangspunkt. Für mich ist es aber kein K.O.-Kriterium. Ich würde, wenn ich 2 Helme habe, die mir sehr gut gefallen, sehr gut taugen, da würde ich mich dann letzten Endes für den Doppel-D, glaube ich, entscheiden. Aber wenn der Helm einfach passt, alles cool ist, dann habe ich da auch nichts gegen die Ratsche. Ich würde halt ausprobieren, ist es ganz ungünstig wie damals bei dem Schuber, dass es so, ne, mit den Stufen nicht passt. Aber zum Beispiel, momentan fahre ich ja einen Nexhelm, der hat auch die Ratsche. Also mein Nexhelm hat eine Ratsche, aber da passt es sehr, sehr geil bei mir. Aber sonst hätte ich den auch nicht behalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, der muss ich auch sagen, ne, wenn er mir passt und mich das nicht stört beim Anprobieren und so, dann wäre es für mich auch kein K.O.-Kriterium, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich definitiv immer den Doppel-D bevorzugen für mich.
Ja.
Ich glaube, du kannst unterm Strich auch sagen, egal welcher Verschluss, solange du gut damit klarkommst, sicher, weil wir das Thema gerade kurz hatten, sind alle.
Ja,
also völlig egal, ob es ein Doppel-D, eine Ratsche, ein Magnetverschluss ist, wenn die zugelassen sind, dann wird jeder Verschluss irgendwie den Sicherheitsstandards, die gefordert sind, auch entsprechen.
Genau,
ja. Ja, wenn du schon ansprichst, lass uns doch mal über Sicherheit sprechen. Ich würde mal die These raushauen, du kriegst in den in normalen Shops in Deutschland, also ich meine, jetzt beispielsweise wäre jetzt ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel bei einer chinesischen Online-Plattform was bestellst, ist halt was anderes, sag ich mal, aber so in Deutschland kriegst du halt keinen Motorradhelm, Achtung, der explizit ein Motorradhelm ist, der nicht den Standards entspricht, oder?
Genau, ja.
Also selbst wenn du dir so ein Fahrschul-Anfänger-Dings holst, so von den großen Anbietern, gehst zu Louis Polo, keine Ahnung, die haben sicherlich große Unterschiede, über die wir heute noch sprechen werden, zu den Premium-Helmen. Die gibt es durchaus, aber sicher sind die auch. Ne? Das muss man klar sagen.
Also genau, man muss klar sagen, dass sie die Mindestanforderungen der Norm auf jeden Fall erfüllen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, an der Stelle schon zu differenzieren. Da gehen wir sicherlich später nochmal drauf ein. Und ja, das ist ja mittlerweile auch so wie mit der Motorradkleidung, dass du als Händler in Deutschland darfst du keinen Helm, der als Motorrad oder als Schutzhelm deklariert ist, verkaufen, der nicht der aktuellen Norm entspricht. Genauso wie wir keine Motorradklamotten als Motorradkleidung beziehungsweise Sicherheitsbekleidung verkaufen dürfen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema ist. Da bin ich zu wenig in diesem Chopper-Game unterwegs. Diese Braincaps und so diese Dinger, wo es da gab. Die waren auch schon damals, also wenn die in den Motorradläden lagen, war da immer so ein Zettel dran, irgendwie so, nicht für den öffentlichen Straßenverkehr oder so irgendwas.
Hol uns kurz ab, was ist ein Braincap? Das weiß nicht jeder. Erzähl mal.
Ja, das ist eine Schale aus einem härteren Kunststoffmaterial. Die gab es in verschiedenen Formen. Das sah mal aus wie so ein Bundeswehr-Stahlhelm irgendwie. Oder halt auch einfach wirklich wie so ein Stück von einer Melonenschale, wie so ein Fahrradhelm oder so, keine Ahnung, ne? Und das hat man sich dann auch.
Ich würde sagen, viele Fahrradhelme wirken wertiger.
Definitiv, ja. Das war wirklich so eine Schale, was du dir halt irgendwie auf deine Murmel gesetzt hast. Und dann hat man gehofft, dass das im Fall eines Falles also irgendwie eine Schutzwirkung haben sollte. Und es war aber halt mehr so dieser Style vom Chopperfahren irgendwie, am besten in T-Shirt und Jeans und dann nur einen minimalen Helm und coole Sonnenbrille dazu. Und dann
als ich Chopper gefahren bin, ist ja verjährt, ne, kann ich jetzt ja sagen, bin ich wirklich mit so einem Teil rumgefahren und finde ich rückwirkend sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Also ich fand das halt mega cool, so mit so ein bisschen Hells Angels-mäßig rumzufahren. Mhm. Aber ganz ehrlich, da hätte ich mir auch eine Pudelmütze aufsetzen können. Die hätte ungefähr den
Outlaw-Zeiten, ey.
Ja. Hast du da noch ein Bild von? Das würde ich gerne mal sehen.
Ich guck mal. Hier im Hotel jetzt nicht, aber
mit 1%-Patch dann auf der Jacke noch oder so.
Ey, ich bin wirklich, Gott, das kann ich gar nicht erzählen. Also ich bin teilweise wirklich wie so ein Affe rumgefahren. Nicht wegen des Choppers so. Ich finde Chopper immer noch das coole Form des Motorrads. Ist halt nicht so meine, aber finde ich cool und so. Aber man muss deswegen nicht wie Sons of Anarchy rumballern. So, das muss nicht sein. Ich fahre auch übrigens keinen Jethelm mehr. Den fahre ich manchmal im Park, wenn ich als Instructor arbeite, weil ich da nur 5 km/h fahre. Und da mache ich auch nur Dinge, die ich wirklich gut einschätzen kann. Gerade mit so Anfängerkursen. Mhm. Aber sonst, ich meine, man muss ja immer die nicht unwahrscheinliche Situation konstruieren, dass dich jemand wegknallt, so auf der Straße, ne? Also ein Auto oder so. Und dass du, weil jemand wo rausfährt und dich nicht sieht. Da kannst du ja noch so geil fahren, wie du willst, ne?
Aber das ist ja
und
auch
wenn
ein
du,
Punkt.
Wenn du da auf die Motorhaube rauf ditcht, ne? Dann hat das Klavier nicht mehr alle Tasten.
Genau, ja.
Das ist aber unabhängig von Jethelm wichtiger Punkt, weil auch bei Integralhelm du ja immer mal wieder Menschen siehst, wo das Kinn eigentlich unten rausguckt aus dem Helm.
Ja, auch ein wichtiger Punkt.
Also vielleicht auch ein echter Punkt, darauf zu achten, das Kinn muss wirklich quasi von dem Frontteil auch komplett umgeben sein und nicht so einen halben Zentimeter rausgucken, weil dann hast du wieder genau das Problem.
Und auch solche Sachen,
auch halbwegs sparen,
so dieser Anwendungsbereich, ne, wo du sagst, im Park, da fahre ich langsam, da ist das alles safe. Wenn wir an die Trail-Fraktion denken, die ja auch Jethelme fahren,
richtig,
einfach weil die maximales Gesichtsfeld brauchen und Leggings, ja, ganz wichtig. Ohne Leggings fährt die Trail nicht. Nein, Quatsch.
Grüße an Carini, ey, und an den Nilsi.
Genau, aber du brauchst halt dieses große Gesichtsfeld, du willst viel Luft und so reinbekommen. Das ist halt auch immer, Helm ist halt auch so eine Frage, ne? Was ist dir wichtig, worauf legst du deinen Schwerpunkt und was, wo fährst du wie, ne? Das ist, deshalb ist es ja auch gerade so über Enduro-Helme, wo wir nachher noch sprechen, die ja auch schon einen gewissen Spagat zwischen zwei Welten versuchen und mittlerweile auch gut hinbekommen. Denke ich, ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, einfach, wenn es um die Frage geht, was ist der richtige Helm für euch da draußen, für jeden individuell.
Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch ein bisschen wieder Philosophiefrage ist, und das ist der Punkt Visier, ja, nein. Wenn ja, was für Visier? Und, habe ich hier noch als Stichwort, Pinlock. benutzt ihr so einen Kram. Angel, hast du überhaupt ein Visier an deinem Helm oder fährst du nur mit Brille?
Ich habe ein Visier am Helm. Ich fahre mit Brille und mit Visier. Wenn es warm ist und das Wetter gut ist, fahre ich meist auch auf der Straße mit Brille. Aber es ist durchaus angenehm, gerade wenn es ein bisschen kühler wird, dass du einfach auch zwischendrin mal das Visier runterklappen kannst. Oder wenn du mal ein kurzes Stück Autobahn fährst. Und das funktioniert mit meinem Helm auch wirklich gut, so dass du quasi die Brille aufbehältst, das Visier nur davor klappst. Klar, das ist nichts, wo du jetzt irgendwie stundenlang mit fährst. Aber es funktioniert gut und wenn es dann sozusagen ins Gemüse geht, spätestens dann wird das Visier auch wieder hochgeklappt. Ich fahre ehrlich gesagt mittlerweile relativ selten nur Straße. Ich glaube, wenn ich nur Straße fahren würde oder eine Autobahnetappe, dann würde ich auch nur mit Visier fahren. Ich finde das durchaus okay.
Ja. Ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Also ich habe das Visier bei mir jetzt entfernt, weil ich habe es überraschend gebraucht in Tunesien, als wir im Sandsturm waren. Man kann sich nicht vorstellen, wo dieser olle Sand hinkommt. Es ist wirklich super sick. Also meine Brille schließt gut ab mit dem Innenraum. Es gibt dann ja auch diese Nasenteile noch, die sind super praktisch. Also große Empfehlung an der Stelle. Aber ich bin übrigens schon ganz, ganz lange Brillenfahrer, schon bevor das so trendy wurde. Ne? Seit ein paar Jahren ist es ja super trendy, zumindest wenn man eine Reise-Enduro fährt oder eine Enduro generell mit Brillen zu fahren. Also klar, im Cross-Bereich hat man immer Brillen getragen, ist klar. Aber ich habe die schon damals, als wir zum Nordkap gefahren sind, also für über 10 Jahren und so, habe ich das immer, da wurde ich schon immer drauf angesprochen, warum ich immer mit so einer Brille fahre. Ich sage euch mal, warum ich das so geil finde, weil ich ein großes Privileg darin sehe beim Motorradfahren, dass man diesen Wind, diese Gerüche und alles immer abkriegt und so. Und das ist für mich, weißt du, das ist so ein bisschen so wie, das macht so greifbar für mich, dass ich wirklich gerade draußen bin und das alles mitnehme, bis auf den Sandsturm, den möchtet ihr nicht mitnehmen. deswegen fahre ich schon so lange mit Brille. Am Anfang habe ich mit Skibrille gefahren, weil die Motorradbrillenauswahl vor zig Jahren, das war halt echt sehr, sehr eingeschränkt. Und das liebe ich so dolle, dass man so viel mitkriegt von außen. Nun sieht eine Brille aber, finde ich, auch wirklich bedeppert aus, wenn es kein Enduro-Helm ist. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, das stimmt. Chrissy, wie fährst du? Wie bist du gefahren mit deiner Africa Twin, die du gefahren bist, oder deiner Straßenmaschine? Ich meine, jetzt, ja klar, wenn du jetzt Rallye fährst, ne?
Ja, jetzt ist es klar, ne? Es existiert kein so richtig straßenzugelassenes Motorrad mehr in einer Garage. Also jetzt ist klar, ne? Ich fahre einfach Crosshelme mit Brille. Und da ist dann halt auch teilweise so, wie du sagst, so ein bisschen Leben in der Lage. Also Südafrika, ich weiß noch, morgens, da war es so arschkalt. Es ging dann halt auch, ne, musste man sich ein bisschen einpacken und so. Dann natürlich ist das nicht so komfortabel wie mit einem Visier in dem Moment. Mit der Africa Twin bin ich ganz, ganz, ganz lange einen Shoei Hornet gefahren, also so ein Enduro-Helm mit Visier.
Der ist gut.
War ein mega geiler Helm.
Passt voll gut zu meiner Kopfform, das Ding.
Ja, genau. War auch, saß bombig. Und bin dann die Kombination, aber ehrlich gesagt, ganz, ganz oft einfach mit einer Sonnenbrille drunter gefahren, weil der hatte keine Sonnenblende eingebaut. Und das war für mich eine Kombination, die ganz, ganz, ganz lange sehr gut funktioniert hatte für mich einfach. Weil ich konnte Visier auf, ne, hatte viel Luft und hatte aber trotzdem einfach noch so ein bisschen Schutz und bin ja auch lange mit der Africa, finde ich, nicht so wild Offroad gefahren wie jetzt. Da hat das völlig ausgereicht. Und bin dann aber auch da dann später mit der, also gerade in Transitalien-Marathon oder so, auch halt mit einem Crosshelm und Brille gefahren. Einfach, aber auch, weil sich das angeboten hat. Sonst hätte ich das, weil ich eben zwei Helme hatte dann zu dem Zeitpunkt. Und mit einem Helm, da hätte ich das auch so wie Angelo gelöst. Dann hätte ich da die Brille dazu genommen, hätte das so kombiniert.
Also wenn wir gerade über Brillen reden, also mir ist übrigens noch eingefallen, wann ein Visier halt noch ganz nice ist. Zum Beispiel halt, wenn man nachts fährt. Ich fahre sehr selten im Dunkeln. Irgendwie kommt das bei mir ganz selten vor. Wenn dann auf Tour mal, wenn wir noch spät unterwegs sind oder so. Aber dann ist halt, weil ich eine verspiegelte Brille habe, ich habe eigentlich nur verspiegelte Brillen. Und dann ist das natürlich ganz cool, wenn du die ganzen Viecher nicht in die Augen bekommst und trotzdem was siehst auch nachts.
Ne? Na, ich habe da teilweise dann, also gerade auch in Südafrika, so hatte ich Wechsellinsen dabei oder Wechselgläser, dass ich halt, weil wir auch morgens das losgefahren sind und dass ich dann halt kurz das Brillenglas gewechselt habe oder dass ich sogar in der Jacke einfach eine zweite Backup-Brille und dann getauscht habe, was dann auch teilweise, je nachdem wie das Licht steht und so mit den Kontrasten im Gelände und sowas eventuell hilfreich sein kann.
Ja. Und Stichwort Pinlock, so ist das was ihr nutzt, immer ganz kurz die Leute abholen, Pinlock, da habe ich gar keine Erfahrung mit, hätte ich gesagt. Ich weiß aber, dass zum Beispiel hier bei unserem Nexhelm ist ja so ein Ding dabei, zumindest genau. Ja. Bei dem, ja. Den ich hier habe.
Das, was ich kenne, ist quasi diese Linse, die du hinter die eigentliche Scheibe nochmal machst, so, wo sich da eine Luftschicht zwischenbildet und das nicht beschlägt.
Mein Shoei-Helm hatte das, wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, Angelo, dass du viel mehr dazu sagen kannst, mein Shoei-Helm hatte das und das war so ein bisschen, ich sage mal so, 60-70% fand ich das gut und so 40-30% gab es ein Problem damit, weil, also das Problem war, die Positionierung auf dem Helmvisier hat zumindest für mich irgendwie nicht gepasst, weil Angelo hat das ja schon beschrieben, ne? Du hast da so eine, wie so eine zweite Linse und machst das dann rein und die Oberkante von der Linse war genau in meinem Blickfeld, dass ich genau auf diese Kante geguckt habe. Vielleicht war ich zu doof, den Helm richtig aufzusetzen oder so, aber das hat einfach irgendwie nicht zu meinem Kopf gepasst, so gut der restliche Helm dazu gepasst hat. Das war halt immer so ein bisschen doof, weil ich dann diese Kante immer im Blickfeld hatte. Aber an sich finde ich Pinlock halt mega geil, vor allem wenn du richtig tourentechnisch unterwegs bist und sagst so, du bist so dieser Motorradreisende, vielleicht auch viel auf der Straße oder auch längere Straßenetappen fährst und wenn du dann Scheißwetter hast und es regnet und es ist einfach so bläh, und du kannst den Helm zulassen, dein Gesicht bleibt trocken und dein Visier beschlägt nicht, das ist total geil, weil es funktioniert halt einfach.
Das ist nice. Gut.
Das ist nice. Von dem her finde ich Pinlock richtig geil. Ich würde jetzt heute, wenn ich mir einen Helm dafür kaufen müsste, mit Pinlock halt wirklich gucken, dass ich das Pinlock vielleicht schon beim Anprobieren irgendwie reinmachen kann, dass ich halt dieses Problem nicht mehr hätte, wie beim Shoei-Helm, dass das nicht im Blickfeld ist, die Kante.
Das ist ein guter Tipp.
Es gibt da ja auch mittlerweile Pinlock-Visiere, die deutlich größer sind als noch die alten. Also ich habe hier zwei Helme nebeneinander, einmal einen alten von mir und einmal einen etwas neueren. Und da sind die Pinlock-Visiere noch deutlich kleiner in der Vergangenheit gewesen. Die decken mittlerweile wesentlich mehr von der Sichtfläche ab bei vielen Helmen.
Das stimmt.
Also da muss man, dann einfach beim Anprobieren schauen, das, klar, wenn das genau auf deiner Augenkante ist und du da immer reinguckst, dann ist es nicht gut. Aber ansonsten hat es eigentlich nur Vorteile, weil der Helm eben nicht beschlägt und du ihn trotzdem geschlossen halten kannst.
Ich glaube auch, das war von Shoei, ich glaube, ich hatte den Helm 2012 oder so, was hatte ich, den Hornet, 2012, 13, also ist schon ein paar Tage her. Und, und da war das Pinlock wirklich mehr so ein Streifen halt drüber irgendwie, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass der über den Großteil von deinem Visier geht. Und jetzt gerade bei dem Nexhelm zum Beispiel, ich guck's gerade an, deckt der wirklich einen Großteil von dem Visier ab. Also da würde das gar nicht mehr passieren. Ich glaube, das war wirklich aus der Geschichte, dass sie gesagt haben, oh, wir haben einen Enduro-Helm, komm, wir klatschen da nochmal einen Pinlock rein und haben das Pinlock halt aus irgendeinem anderen Helm genommen mit einem viel kleineren Gesichtsfeld und das hat einfach nicht gepasst.
Also. Abreißvisier, ist das was ihr nutzt, also wie gesagt, das sind so Folien, die sind, ich habe gleich mehrere übereinander auf meiner Brille und kann die mit dem Handschuh so mal eben wegreißen, wenn das zum Beispiel voll mit Matsche ist oder mit Dreck einfach Finger abdrücken und so. Nutzt ihr sowas?
Tendenziell will ich das nutzen, gerade für den Enduro-Rennen jetzt. Ich habe mir das bisher aber noch nicht angeschafft.
Ich habe bisher, wenn ich das gesehen habe, hatten die immer wahnsinnig viele Luftbläschen zwischen den Schichten. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt.
Das nervt.
Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann zerkratzt lieber die Brille mit der Zeit und dann kaufst du dir alle halbe Jahre irgendwie ein neues Glas für die Brille. Für 25 Euro. Dann.
Ja. Wir haben, ach so, und eine Sache noch, die ich erst vor 2 Jahren oder so das erste Mal so richtig ausprobieren konnte, sind diese selbsttönenden Visiere. Habe ich das erstmal in der Hand bekommen, so ein Ding. Und fand ich mega geil. Also wenn man Visierfahrer ist, finde ich das eigentlich eine optimale Lösung, weil die wirklich geil funktionieren. Sobald Sonne kommt, dunkeln die komplett ab. Man kann
gibt's übrigens auch für Crossbrillen, ne? Willem ist da gerade eine am Testen und ich bin mal gespannt. Wir wollten da demnächst auch mal drüber sprechen im Rally Talk.
Also ich habe so eine Crossbrille und ich sehe da irgendwie keinen Unterschied. Entweder ist das crazy, so sanft, dass es so geil funktioniert. Ich bin aber auch nicht geblendet, aber ich merke auch nicht, wenn es auf- oder abblendet.
Das ist interessant.
Ja.
Am Anfang haben wir darüber geredet, über die Frage Helm, also was darf sich Helm schimpfen und was nicht. Ne? Und das ist im Prinzip ja, wenn es Motorradhelm heißt, wenn es auch dieses Zeichen da hat, dann muss es gewissen Normen entsprechen. Ich habe mich mal ein bisschen ins Thema reingegraben, hab mal geguckt, seit wann gibt's eigentlich eine Helmpflicht? Da wollte ich euch beiden mal raten lassen. Seit wann muss man denn in Deutschland einen Helm tragen? Ich habe es jetzt extra so formuliert.
Boah, das ist spannend. Boah, muss ich.
Irgendwie Ende der 80er, würde ich sagen.
Ja. Chrissy, komm, hau mal raus.
Würde sagen, Gut. Boah, da sind wir dicht beieinander. Ich würde sagen Mitte der 80er.
1976 schon. Da kam die Helmpflicht und seit 1978 für Moped- und Mokick-Fahrer und dann 1985 für Mofa-Fahrer. Bis dahin durfte man noch ohne Helm Mofa fahren.
Da sahen die aber auch alle dann aus wie Crazy Frog mit den Helmen da in den
ja. Und dann hat sich noch mal was geändert, 2006 nämlich. Da gab es dann die erste richtige Norm erst. Vorher musste man einen Helm tragen. Das heißt, du konntest im Prinzip einen Militärhelm tragen oder was ich für einen Helm so. Und seit 2006 steht wirklich Paragraph 21a, habe ich mir mal rausnotiert, der StVO, dass Fahrer und natürlich auch Mitfahrer von Krafträdern mit einer Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h einen geeigneten Helm tragen müssen. Das ist übrigens der Grund, warum ihr auf diesen Elektro, wie heißen die Dinger? Diese Dingsroller da.
Pedelecs, oder? Nee, oder wie heißt? Ach so.
Nee, in die Stadtroller da. Wie heißt die?
Ja. Emmy heißen sie in Berlin.
Ja. Warum du da keinen Helm tragen musst, ne? Das ist also.
Du redest von diesen ganz kleinen, okay. Nicht naja, von den genau. Elektro, okay.
Ja. Na, sowohl als auch, oder? Du musst aber Elektro, musst du ja auch keinen tragen. Wenn die unter 20 km/h fahren.
Diese Elektroscooter, wo du mit dem Handy dann da freischaltest. Ja.
Diese ganz kleinen Dinger.
Ja. Und es ist übrigens so, habe ich rausgefunden, auf einer Seite von einer Versicherung, sage ich jetzt gar nicht, wer jetzt war, weiß nämlich nicht mehr, dass wenn man mit dem falschen Helm fährt, also einmal kriegst du eben Bußgeld, das ist ja dann laut StVO halt einfach nicht erlaubt, so gibt es ein Bußgeld für, ist erstmal eine OVI. Aber, jetzt ist wie nicht angeschnallt sein im Prinzip, aber es ist ja auch dumm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ohne Helm Motorrad zu fahren. Und die Versicherungen können tatsächlich dich in Regress nehmen, wenn, also zum Beispiel die Leistung nach einem Unfall können sie verringern, vor allem wenn wir über Folgeschäden reden und sowas, wenn nachgewiesenerweise du keinen Helm aufhattest. Und das gilt übrigens auch, wenn du nicht Schuld hattest am Unfall. Und das finde ich krass. Also nochmal ein paar Gründe mehr, einen Helm zu tragen auf jeden Fall. Und wenn es geht, einen guten Helm, einen richtigen Motorradhelm an der Stelle. Und da habe ich ja eben über 2006 und diese Normfestlegung gesprochen. Da gab es dann erstmals so ECE-Einnäher. Ne? Chris, weißt du, wofür ECE eigentlich steht?
Ah, oh, ich wusste das mal. Jetzt hast du mich aber erwischt.
Economic Commission for Europe ist es. Ah. Ja, hab ich mir aufgeschrieben, sonst wüsste ich das jetzt auch nicht. Das ist im Prinzip
sagen,
das Zeichen.
Mit Europe.
Ja, auf jeden Fall. Das ist im Prinzip das Zeichen, was uns von diesen Fakes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, von anderen Kontinenten unterscheidet. Also ich war ja mal ein paar Monate auf Bali zum Beispiel, da gab es auch Motorradhelme. Das waren also wirklich schlechtere Fahrradhelme. Die sahen aber aus wie Motorradhelme zum Teil. So, ne? Ja, ja. Und damals war das die. Warte mal, da kennt ihr euch besser aus als ich. Also damals war das die 2205, meine ich. Und jetzt gibt's ja die neue, seit 24. Ja. Die 2206 ist das, ne?
Genau, das ist auch krass, ne? Also wenn man überlegt, wie lange diese 2205 Bestand hatte und wie viel sich in diesem Zeitraum, aber guck mal, seit 2006, wie viel sich in diesem Zeitraum allerdings technisch, werkstofftechnisch auch geändert hat. Also wenn wir über Carbon, über GFK Und also jetzt ja nicht nur die Ausgangsmaterialien, sondern auch die ganzen Harze, die Resins und so, mit denen du das verbindest, um die Schale herzustellen und so. Das hat sich ja unfassbar viel getan. Und jetzt experimentiert ja schon im Rennsport mit biologisch abbaubaren Produkten, die sogar noch leistungsfähiger sind als Carbon teilweise und so. Also das ist wirklich extrem spannend.
Was wollte ich noch sagen dazu zu dieser? Ach so, ja genau. Chrissy und ich haben so ein paar Clips neulich aufgenommen, ein paar Werbeclips für Dirty Rocks. Und da für die Vorproduktion haben wir uns auseinandergesetzt mit den Auflagen, die so eine Norm eigentlich einfordert vom Hersteller, also von den Helmen letzten Endes. Und das müssen wir jetzt im Detail nicht alles besprechen, aber damit ihr mal so eine Vorstellung da draußen davon habt. Es gibt unabhängige Institute. Wenn du jetzt ein Helmhersteller bist, du bist jetzt irgendwie Next oder Shui oder irgendwas, dann musst du den da einreichen im Prinzip zur Prüfung und dann prüfen die unter anderem so Sachen wie Stoßdämpfung, Formstabilität, wenn das Ding irgendwo aufreißt, ne, Reißfestigkeit übrigens auch, was den Kinnriemen angeht und machen Abstreiftests so, wenn du irgendwo lang schlitterst oder sowas. Und was ich ganz spannend fand, Grissi, das hast du mir erzählt da, oder hast du mich darauf hingewiesen, das Visier muss zum Beispiel eine Kugel aushalten mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das
genau. Finde
ich
auch ganz interessant. Ja, mit über 60 km/h. Und das sind natürlich alles genau definiert, so schwer die Kugel und so. Und man hat da, finde ich, im Sinne des Motorradfahrers oder im Sinne der Sicherheit für Motorradfahrer in dieser neuen Norm schon wirklich ganz, ganz viel verändert, weil zum Beispiel war in der alten Norm oder ganz am Anfang zumindest wurden die Helme einfach nur runterfallen lassen, also quasi auf die Schädeldecke oder da, wo die Schädeldecke drunter läge des Motorradfahrers. Und dann hat man eben gemessen und dann durfte nur noch so und so viel Aufprallenergie durchkommen. Aber dann wurde jetzt zum Beispiel nachgezogen, ganz oft fällst du auf die Seite mit dem Motorrad, einfach physikalisch bedingt und fällst dann auch auf die Seite vom Kopf. Und jetzt wird natürlich auch Seitenaufprall gemessen, es wird von oben gemessen, also viel mehr Parameter, wie dieser Helm abgeprüft wird.
Mein Dad meinte damals auch immer, wenn man nur diesen Test macht, ne, dann müssen wir eigentlich Wollmützen tragen, weil wenn du die aus dem zweiten Stock fallen lässt, die bleibt heil im Gegensatz zum Helm. Da hat er natürlich recht gehabt an der Stelle. Übrigens, für euch vielleicht ganz wichtig da draußen, was diese neue Norm angeht. Also die Frage kommt tatsächlich öfter mal, man muss jetzt seinen alten Helm nicht wegschmeißen. Das kursierte so ein bisschen im Netz und es kursierte übrigens auch, dass Händler die nicht mehr verkaufen dürfen und die deswegen unbedingt weg müssen. Das stimmt halt alles nicht. Habe ich auch damals mit Claudio mal im Kaffeekränzchen drüber geredet. Es ist lediglich so, dass die jetzt nicht mehr hergestellt werden.
Genau, und, also es ist so eine Übergangszeit einfach. Was allerdings sein kann, es gibt natürlich immer, und da muss man mal gucken, ich habe das selber öfters mal gehört, dass in Italien oder so sowas ganz gerne kontrolliert wird und dass es dann, da muss man immer mal schauen, wie das gerade ist, dass die dann gucken, ob der Helm der aktuellen Norm entspricht oder einer Norm, das muss man nochmal dann recherchieren und so. Länderspezifisch, gerade wenn man ins Ausland fährt, aber zumindest in Deutschland kannst du deinen Helm einfach weiterfahren und kann man solche Helme auch noch kaufen. Ja. Ja. Wie du sagst, die werden halt nur nicht mehr hergestellt.
Und er ist per se ja auch nicht schlechter. Also dass die Norm gibt ja quasi nur die Mindestanforderung vor. Es kann durchaus sein, dass ein Helm, der die 2205er Norm erfüllt, auch möglicherweise die neuere erfüllen würde.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass die Helme jetzt plötzlich alle schlecht sind. Aber was fand bei der neuen Norm ist eben, das hattet ihr auch schon gesagt, dass die Aufschlagspunkte jetzt anders gemessen werden und viel mehr Aufschlagspunkte auch gemessen werden.
Ja, ja.
Weil es zumindest das Gerücht gibt, dass gerade die sehr günstigen Helme eben genau an den Teststellen verstärkt worden sind, um dann innerhalb der Toleranz sozusagen der Aufprallenergie zu sein. Und wenn du dann aber auf einem anderen Punkt eingeschlagen bist, dann hat der Helm eben die Energie nicht mehr so abgebaut. Mhm. Und die neue Norm prüft eben viel mehr Punkte, sodass der Helmhersteller auch diesen Helm insgesamt deutlich robuster bauen muss. Mhm. Was im Übrigen auch damit einhergeht, ist die 2206er Helme meistens ein wenig schwerer sind als die 2205er Helme.
Das ist auf jeden Fall spannend, weil viele, glaube ich, auch vor allem aufs Gewicht halt schauen und man das halt wissen muss, dass da grundsätzlich andere Anforderungen sind und deswegen auch ein Gewichtsunterschied ganz logisch ist und das auch, wenn wir uns insbesondere die mit den gleichen Materialien anschauen, natürlich spiele ich jetzt besonders auf Carbon-Helme an, also ein Helm kann ja aus verschiedensten Materialien gebaut sein. Also ich rede jetzt von der Außenschale vor allen Dingen. Fahrt ihr oder legt ihr darauf Wert auf Gewicht und sowas und aus was dem besteht? Oder guckt ihr da eher so auf die Optik oder guckt ihr auf den Preis vielleicht auch? Carbon ist halt super teuer im Vergleich.
Ich persönlich finde Sicherheit und Optik, würde ich sagen, ist beim Helm für mich, also neben der Passgenauigkeit oder der Form, dass es auch bequem ist, sind das schon irgendwie die Kriterien, auf die ich achte. Ich wäre auch mit einem Polycarbonathelm grundsätzlich fein, wenn der gut passt.
Ja.
Ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, also noch wichtiger, ob es Carbon oder Polycarbonat ist die Passform. Die muss stimmen und wenn die stimmt, dann entscheidet sozusagen noch ein bisschen der Geschmack und gefällt mir das Dekor und gibt es das nur in Carbon oder finde ich es vielleicht auch schick, wenn der Helm aus Carbon ist. Neben dem Gewicht hat Carbon natürlich schon noch den Vorteil, dass es auch nochmal stärker ist als ein Polycarbonat. Also wenn du aufprallst, im Falle eines Unfalles ist der Carbonhelm wahrscheinlich der stärker ist. Ob das jetzt unsere Körper irgendwie dann noch auch nutzen können, diesen Mehrwert, das ist halt dann fraglich, wenn du mit dem Kopf auf dem Auto aufschlägst.
Ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher, Angel, aber ich bin da auch nicht in diesem Teil nicht so dolle drin. Mir hat jemand erzählt, dass wenn du eine ganz punktuelle Belastung hast, dass Carbon tatsächlich, also eine ganz krasse Reißfestigkeit auf jeden Fall, aber wenn du ganz punktuell hast, ist es eher.
Das glaube ich, aber bei einem normalen, also wie sieht der normale Unfall aus? Der sieht ja wahrscheinlich so
richtig
aus, du schlägst irgendwo guter auf Punkt, und hast schon eine stimmt gewisse Fläche. Klar, wenn du gegen Moniereisen, was am Straßenrand rausragt, dann hast du wahrscheinlich aber mit jedem Helm keine guten Karten.
Ja, ja.
Also ich fand deinen ersten Punkt oder der zweite, das war mit dem, wie er passt, das wäre auch mein Hauptargument einfach gewesen. Also wisst ihr, wir verzocken jetzt unter anderem Helme, aber ich sag den Leuten immer, wenn ich mit denen spreche über Helme, es bringt alles nichts, also weder ein Rabatt oder die Qualität oder Gimmicks bringen was, wenn dir der Helm nicht richtig passt. So, und da gibt's dann diese Möglichkeiten, wie angesprochen, mit dem Polster ein bisschen zu arbeiten. Es gibt da Polster, die sich, und ich glaube, das macht zum Beispiel einen sehr wertigen Helm eher aus. Die haben halt innen Möglichkeiten. Wir hören da auch noch was zu Climb nachher an der Stelle. Wie der sich anpasst und was man da für Möglichkeiten hat. Es gibt dann auch manche, die haben so eine Art Memory Foam, also die sich sehr schnell merken, wie dein Kopfform ist, um sich dann noch ein bisschen, also dann ist es wirklich dein Helm irgendwann. Genauso finde ich aber auch, und das ist auch so ein Ding, wo wir in Richtung gehen, höherwertiger Helm, finde ich, wie fühlen sich die Materialien innen an? Ihr seid da unter Umständen jeden Tag drin, auch für mehrere Stunden. Wie ist das, ich schwitze da mal drin oder so, oder wenn der dreckig ist, wie gut kriege ich den wieder sauber? Wie einfach kriege ich das ausgebaut, kann das waschen und so weiter?
Das sind so Punkte. Ja. Das ist sowas, was bei mir, also generell muss man da vielleicht noch mal sagen, ne, was heißt jetzt überhaupt Passform, wo wir drüber sprechen und dass der Helm gut passt. Mhm. Da denkt man in erster Linie, ja, Schuhe, sind sie bequem oder nicht? Wenn sie bequem sind, passen sie gut, fertig, aus. Beim Helm kommt da noch ganz viel dazu, weil diese Polsterung und wie diese Polsterung am unseren Kopf sitzt, sorgt ja mit einem maßgeblichen Bestandteil dafür, dass der Helm da bleibt, wo er sein soll im Fall eines Falles. Also, dass er eben an den Backen, zum Beispiel an den Wangenpolstern nicht zu locker sitzt, sondern das darf ruhig so ein bisschen quetschen und so. Natürlich soll das nicht wehtun und am Stirn oben nicht drücken und so, aber das soll schon alles gut sitzen, so dass der Helm auch wirklich da bleibt, wo er ist. Und gerade das, was du sagst, dieses Thema, kann ich das gut rausnehmen zum Reinigen? Ich habe jetzt ich muss meinen Helm, weil ich eben einen offenen Enduro-Helm fahre und jetzt ja auch dieses Jahr so eine Enduro-Rennserie mitfahre mit viel Schlamm und so, ich muss den relativ oft sauber machen. Und da merke ich jetzt, wo ich einen teureren Helm habe, einen riesen Unterschied im Vergleich zu meinem günstigen ersten Motocross-Helm. Wie lässt sich das reinigen? Und vor allem das raus und wieder reinsetzen und dass es dann auch sauber sitzt und dass der Schaumstoff nach dem Reinigen immer noch das gleiche Volumen besitzt und so. Das ist ein riesen, riesen Unterschied, wo wir halt die Qualitätsabstufung dann halt schon auch merken.
Was mir an dem Punkt einfach auch noch extrem wichtig ist, weil du hast gerade gesagt, Chrissy, der Helm darf ruhig ein bisschen drücken. Ich würde ehrlich gesagt sogar so weit gehen und ich habe mich da auch mit paar Menschen unterhalten, die wesentlich mehr Expertise im Bereich Helm haben. Die haben alle gesagt, der Helm muss am Anfang sogar drücken. Und du musst, wenn du ihn das erste Mal aufsetzt, das Gefühl haben, oh, der ist aber unbequem. Wenn du das Gefühl hast, ey, der trägt sich ja eigentlich schon so wie mein 5 Jahre alter Helm, den ich schon auf hatte, das ist ja alles super bequem, dann ist der definitiv zu groß. Und ich kann da sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Helm gegönnt. Und der hat am Anfang relativ stark gedrückt und auch im Stirnbereich relativ stark gedrückt.
Ja. Ich glaube, da merkt man halt aber, ne, ist es das Polster, was eben drückt? Oder wenn du jetzt halt merkst, da ist eine harte Kante, so eine richtig harte Kante, die ja schon so eine
auf. Aber die hatte ich.
Echt?
Die hatte ich und dann habe ich vielleicht 1 Millimeter die Kalotte von innen nochmal eingedrückt mit dem Daumen und dann war das weg. Dann war das ein paar Mal fahren immer noch so, dass der Helm schon, dass ich noch relativ rot im Gesicht war. Und jetzt hat der Helm vielleicht 500-600 Kilometer Fahrleistung drauf, ein paar Stunden. Und mittlerweile sitzt er wirklich gut. Ja, und hätte ich ihn gleich nur mal größer genommen, dann wäre das wahrscheinlich
zu locker geworden. Übrigens, weil du den Fachbegriff Kalotte nochmal, ich musste jetzt nochmal die Gelegenheit, dann habe ich nämlich Dakar plus unnützes Nerdwissen in einem Podcast platziert, was ich grandios finde. Und zwar tatsächlich, mir ist da gerade was eingefallen, ich habe das nochmal kurz nachgeprüft, und zwar Kalotte, der Begriff, kommt tatsächlich von einer Helmform, die zu Zeiten der Kreuzfahrer...
Wie eine Zwiebel aussieht.
Nee, nicht so ganz, aber war zu Zeiten der Kreuzfahrer sehr beliebt, die entstanden ist, weil diese Topfhelme und so zu warm wurden. Und dann haben die es weggelassen, hast du nur so eine Eisenmütze aufgehabt, und da ist der Begriff Kalotte letzten Endes dann wohl entstanden, ne? Das ist also so Willis und so, ne?
Also ich möchte mal kurz sagen, das ist eine der informativsten Podcast-Folgen, die wir in den letzten Monaten rausgebracht haben. Ja. Bevor wir eine kleine Pause einlegen, die ist für euch ja eh nur ein paar Sekunden lang, würde ich ganz gerne nochmal, was so den Helmkauf selber angeht, nochmal so ein paar Sachen ergänzen. Die wir, also Angel, du hast eben drüber gesprochen, Form und so weiter, beachten die Zeit aus und so. Es ist halt ein bisschen blöd im Laden, das Ding aufzusetzen und da irgendwie 3 Stunden mit rumzulaufen. Aber ich sag mal, ein paar Minuten musst du den auf jeden Fall aufhaben, weil von mal eben aufsetzen und wieder absetzen, wirst du das nicht fühlen, ob der passt oder nicht. Also 10 Minuten plus X ist, auch wenn es doof ist, würde ich immer machen. Geiler wäre noch so ein Windkanal da drin. Oder ihr dürft wirklich einen Probe fahren. Das ist optimal,
genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Der Motorradladen, so aus meiner alten Heimat Süddeutschland, die haben das möglich gemacht, dass du die Helme da Probe fahren darfst. Weil das ist ja natürlich ein riesen Zusammenspiel. Ne? Was hast du für ein Motorrad? Hast du was für ein Windschild? Oder hast du überhaupt ein Windschild an deinem Motorrad? Dann wie groß, klein oder sonst was bist du? Das zählt ja alles dazu zusammen, wie ist deine Fahrposition auf dem Bike und so, was dann dazu ein Gesamtpaket wird, und dann musst du halt gucken, ob der Helm von der Aerodynamik dazu passt. Und ganz oft hatten ja dann Leute auf einmal gesagt, boah, das ich habe irgendwie, und dann haben sie das Windschild oder einen Helm getauscht und hatten auf einmal kein Problem mehr mit Luftverwirbelungen, die sie davor halt total genervt haben oder sowas. Also das ist wirklich ein großes Thema.
Ja, genau, wie Sitzbänke auch übrigens. Im optimalen Fall merkt ihr dann auch, ob ihr zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht angesprochen, echt eine Unverträglichkeit habt gegen irgend so ein Zeug da drin. Gegen eins von den Kunstledern oder was weiß ich und so. Und ja, auch davon bin ich überzeugt, da unterscheiden sich die billigen und die teuren Helme auch ein bisschen. Einfach die Wahl der Materialien, Verträglichkeiten und so. Die besseren Helme haben oft sowas mit so antibakteriellen Materialien und Möglichkeiten und so. Ich habe einen Trick, also mein privater Trick ist übrigens, ich setze einen Helm auf, gucke, ob er halt dolle drückt oder ob es okay ist. Wie Angel sagte, der sollte eher etwas eng sein. Und bei mir merke ich jetzt mal daran, wenn ich den Helm bewege, ohne den Kopf mitzubewegen, dann muss ich, also bei mir, wirklich die Kopfhaut so ein bisschen mitbewegen. Mhm. Ne? So eng sollte der wirklich meines Erachtens sitzen.
Sonst ist er zu groß.
Sonst ist er nämlich zu groß. Und ich würde tendenziell eher ein ganz bisschen zu klein, aber es darf halt nicht Schmerzen wählen an der Stelle. Ne? Und wenn ihr einen ganz besonderen Kopf habt, dann müsst ihr halt weitersuchen. Es hilft ja nichts, Leute. Ne? Also ich weiß, ich habe mal gegoogelt, wer hat denn eigentlich die größten Helme im Angebot? Und ich bin auf die Helmfirma HJC gestoßen. Und die haben nämlich Größe 5XL im Angebot. Das ist bis zu 68 cm Kopfumfang. Das ist echt eine große Birne, Leute. Aber wenn ihr ein großes Brain habt, ne, weil ihr sehr, sehr klug seid, dann muss man halt gucken, ne, wo man da...
Leistung braucht Platz.
natürlich, Leute, es mag trivial klingen, aber der Helm sollte sich, wenn er vernünftig an, drauf auf dem Kopf sitzt und der Kinnriemen zu ist, nicht großartig vom Kopf ziehen lassen. Also sollte sich wirklich gar nicht irgendwie hochbewegen können, irgendwie so ausziehen, auch nicht, wenn man da ein bisschen dran reißt und so. Das sollte schon alles schön passen, und der sollte sich weder abziehen lassen noch, der sollte sich auch nicht nach vorne bewegen lassen und so, sondern wirklich, dass die Kopfhaut sich so ein bisschen mitbewegt, am Anfang jedenfalls. Und ja, dann habt ihr eigentlich meines Erachtens so alles gemacht, was man vorher bedenken kann. Auf jeden Fall immer mal zur Probe, wenn ihr denkt, ihr habt die richtige Größe, einen da drunter probieren und einen da drüber, wenn es die Möglichkeiten gibt, das mal ausprobieren. Und wenn ihr online bestellt, ja, dann müsst ihr halt gucken. Ich als jemand, der einen Online-Shop hat, find es nicht so geil, wenn ihr euch 4 Helme bestellt. Wir sind ja nicht Zalando, so, ne? So, bestell dir mal alles und schick alles wieder nach. Es ist halt nicht cool. Das macht so einen kleinen Laden wie uns echt kaputt, ne? Aber es spricht halt auch nichts dagegen, mal von der Marke zum Beispiel etwas in einem Geschäft auszuprobieren. Sag ich jetzt mal so ganz einfach so in den Raum, das könnte man ja machen, um die Größe rauszufinden, da ist die Farbe ja egal, und den absoluten Wunschhelm bestellt ihr euch dann in dem Online-Shop, dem ihr vertraut. Ne? So würde ich es machen. Naja, so viel dazu. Leute, wir machen eine kurze Pause an der Stelle und hören uns gleich wieder. Heute gibt es bei mir Orangensaft hier, kein Whisky. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber was wir auf jeden Fall machen in diesem Helm-Podcast, ist unsere Berghast-Playlist füttern. Und Angel, du hast heute ein bisschen geflext. Du hast heute schon vorher in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, ich habe schon einen Helm, ihr Ottos. Ein Helm.
Genau. Ich habe auch schon einen Helm, genau.
Ich habe einen Helm auf, ich habe einen Song, wollte ich natürlich sagen. Und erzähl doch mal, was gibt's bei dir?
Ich habe einfach mal geguckt, was ich viel gehört habe. Und ein Lied, was mir immer gute Laune bereitet hat, ist You Never Can Tell von Chuck Berry. Und ich glaube auch, dass das mit Sicherheit noch nicht auf der Liste drauf ist.
You Never Can Tell. Nee, das ist nicht drauf. Jedenfalls zeigt er mir hier nichts an. Sehr nice. Schiebe ich mal ein bisschen nach vorne auch, dass man den schön hören kann. Ich war ja kürzlich auf einem Konzert. Jetzt werdet ihr mich ja alle steinigen, dass ich unsere eigene Playlist hier kaputt mache. Werden viele denken, aber es ist, wie es ist. Ich war bei Scooter auf dem Konzert, Alter. Ich war bei Scooter auf dem Konzert. Ich fand es so geil. Ich war so halb ironisch da, sag ich euch, wie es ist, ne? Aber, ey, die Stimmung da war der Wahnsinn. Und wir haben wirklich 3 Stunden durchgedanced, glaube ich, da. Also ich fand es ganz, ganz, ganz toll. Weil ich da mit guten Freunden war und weil es einfach so ein toller Abend war und ich das so positiv in Erinnerung habe, möchte ich gerne ein bisschen dieser Positivität in Form eines Stücks auf die Playlist drauf holen. Ich werde das auch gut einsortieren, dass es thematisch gut zusammenpasst mit anderen Songs, die da so nah dran sind. Von mir gibt's God Save the Rave von Hans-Peter Gerdes. Und Band. Chrissy, haust du auch was drauf, oder wie?
Oh, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ey, ich bin gerade so in der, also ich skippe gerade ganz viel durch Genres und Bands und so irgendwie. Das ist gerade echt schwierig für mich und ich habe das so ein bisschen verdrängt, weil ich gerade, keine Ahnung, das ist echt, aber ich glaube, ich würde das relativ safe spielen. Ich glaube, der ist auch noch nicht drauf. Und zwar von Pain Party in My Head. Das glaube ich nice. Ganz nice.
Nice. Das packen wir mit drauf. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Höre ich mir jetzt in der Pause an und gebe dir gleich ein Feedback. Dankeschön. Wir hören uns gleich wieder. Nicht auflegen, Leute. Höchstens, um einen Helm zu bestellen. Bei uns natürlich. Tschüss.
Servus, liebe Howie, hallo, liebe Bears. Hier meldet sich der Walle von Walle on Tour mit einem kurzen Sprachkommentar zu Climbs Krios Pro. Der Helm, den ich seit 5 Jahren mittlerweile im Einsatz habe. Ja, was ist bei so einem Helm der Abenteuer-Adventure-Gattung besonders wichtig? Ja, er muss cool ausschauen, aber er muss vor allen Dingen ein geringes Gewicht, einen hohen Sicherheitsstandard und gewisse Komfortfunktionen erfüllen. Funktionen, die ich vorher so noch nicht kannte und die ich heute nicht mehr missen möchte. Aber fangen wir bei Prio 1 an, nämlich dem Gewicht. Denn alles, was du dir auf den Kopf setzt, lässt dich vielleicht länger fit sein, weniger müder werden. Und das ist etwas, was sehr stark mit Gewicht und Aerodynamik zu tun hat. Der Climb Krios Pro wiegt von der XS bis zur M-Schale netto 1250 Gramm inklusive Windschild und Visier und ab der L-Schale 1350 Gramm. Das hört sich auf den ersten Blick schon mal gar nicht so schlecht an, aber da bin ich auch ganz ehrlich, das können auch ein paar gute andere Helme, die im Vollcarbon-Bereich unterwegs sind. Auch dieses Wort Carbon-Helm ist heute eigentlich kein ausschlaggebender Grund mehr, denn viel wichtiger ist es, wie ist der Helm darunter aufgebaut und welche Features bietet er noch, die vielleicht auch aufs Gewicht drücken. Die Aerodynamik bei so einem Helm, das heißt, wie sind Luftleitlinien aufgemalt, wie ist er aerodynamisch produziert worden im Windkanal, ist dann eigentlich Prio Nummer 2, wo ich einfach sage, dieser Helm, auch wenn du nicht ein großes Windschild hast, liegt trotz Adventure-Schild oben sehr sauber im Wind. Wenn man sich mal andere Helme anguckt, wie groß ein Windschild oben ist und wie wenig Luftdurchflutungen, Luftleitlinien, Luftleitbleche hier oben verbaut sind, auch wie Sicken und Kanten, ähnlich wie einem PKW, den CW-Wert optimieren, dann werdet ihr sehen, dass dieser Helm extrem durchdacht ist. Und jeder, der den Helm vielleicht selber schon mal gefahren ist, wird mir hoffentlich zusprechen und sagen, stimmt, du kannst auch bei diesem Helm mit 180 oder 200 auf der Autobahn eigentlich im Wind stehen oder sitzen und hast keine großartigen Verwirbelungen durch den Helm. Ja, durch andere Bauteile, Motorrad, Zubehör, Windschilder und so weiter, das ist was anderes, aber der Helm an sich liegt sehr fein im Wind. Und Nummer 3 eines Funktionsumfangs, der mir persönlich wichtig ist, ist eine Wahnsinnsbelüftung. Wir Europäer fahren ja doch sehr gerne auch bei gutem Wetter. Speziell fährt man ja, wenn das Wetter gut ist, Motorrad. Oder da fährt man vielleicht am liebsten. Und gerade in den Sommerzeiten, in den Heißregionen, ob das jetzt in Spanien oder am Balkan ist, braucht man maximal viel Durchlüftung. Und die Besonderheit von dem Helm ist jetzt auch nicht unbedingt, dass du oben und unten ein paar Kläppchen aufmachen kannst und dann kommt Luft rein. Das können auch andere. Aber wie sehr lässt das Schutzelement, was hier von der Marke Koroid kommt, was bei vielen anderen Helmen einfach eine Standard-Styropor-Kalotte ist, wie sehr lässt das eigentlich eine Luftzirkulation zu? Und ihr müsst euch so vorstellen, bei diesem Helm ist das Koroid, also das Material, was euch im Falle eines Unfalls absolute maximale Dämpfung ermöglicht, ist komplett luftdurchlässig. Wenn man das Helmpolster zur Seite nimmt, dann sieht man grüne, wie abgeschnittene Strohhalm wirkende Bauteile. Das ist dieses Koroid, ist übrigens aus der Flugzeugtechnologie, ist in jedem Flugzeugsitz drin, muss nämlich extremste Dämpfung im Falle eines Unglücks aushalten und gleichzeitig darf das nichts wiegen. Ich glaube, dass diese Schutzschicht, dieses Koroid im Helm hier keine 100 Gramm wiegt und ist mit eines der stabilsten Bauteile, die es synthetisch in der Welt hergestellt in so einem Helm überhaupt gibt. Gibt es immer mehr im Reitsport, gibt es auch für einige Extremsportler und Standard im Krios Pro. Aber zum Tragekomfort gehört auch in meinen Augen mittlerweile nach der Erfahrung mit dem Helm der Verschluss dazu. Und der kommt hier von Fitlock. Das kennt man vielleicht auch von den SW Motec Pro Tank Rucksäcken, dass man quasi eine magnetische Zuführung hat, aber dann eine mechanische Verbindung. Das bedeutet also, ich mache das jetzt mal hier live am Mikrofon. Man stellt sich vor, man ist mit einer Reisegruppe vielleicht gerade unterwegs. Es fängt an zu regnen, man hat die wasserdichten Handschuhe angezogen und sich eingepackelt, den Gummianzug drüber und merkt dann irgendwann, oh Mist, ich habe den Helm noch nicht zugemacht. Müsste dann bei normalen Verschlüssen oftmals den Handschuh wieder ausziehen. Super Geraffel. Hier muss man einfach nur den Verschluss übereinander führen, in die Ecke bringen, ungefähr da, wo er sitzt. So hört sich das an. Und dann ist das magnetisch zugeführt und mechanisch verriegelt worden. Ja, und lässt sich dann einfach mit einem Zug an dem roten Bändchen einfach wieder öffnen. Und das ist mega komfortabel. Natürlich spielen auch noch ein paar weitere Komfortfaktoren eine große Rolle, warum Leute auch das Geld, aktuell kostet er 860 Euro, dafür ausgeben. Und dazu zählt, dass im Lieferumfang ein klares Visier und ein selbsttönendes, photochromatisch aufgeladenes Visier mit dabei ist. Das bedeutet, dieses selbsttönende Visier wird automatisch verdunkelt, wenn UV-Licht aufstrahlt. Das heißt, wenn die Sonne kommt, dann wird das Visier wirklich bis tief dunkelschwarz. Fährst du dann in den Sonnenuntergang, in den Abend hinein, die Sonne geht unter, UV-Strahlen werden weniger, wird dein Visier wieder komplett durchsichtig. Sehr angenehm und diese beiden Visiere sind im Lieferumfang des Helmes dabei, genauso wie ein Pinlock-Visier zum Antibeschlag der Innenscheibe. Und wer wie ich gerne auch das Visier einfach mal rausnimmt beim Fahren, um eine Enduro-Brille reinzutun, braucht nur zwei Haken seitlich nach unten bewegen und kann einfach das Visier rausziehen, ohne obendrauf das Adventure-Schild abnehmen zu müssen. Ja, und dann kommt natürlich noch das Design hinzu. Es gibt eine Hülle und Fülle von Farben und auch vom Finish. Das heißt entweder glänzender Klarlack oder mattierter Klarlack. Und da gibt es eigentlich für jeden genau das Richtige. Bestimmt habe ich noch 2, 3 wichtige Punkte vergessen, aber das ist es, was es für mich ausmacht, weshalb ich mir aktuell keinen besseren Helm vorstellen kann. Und ich habe immer wieder Leute bei mir im Shop. Ja, mittlerweile bin ich Climb-Vertreter und wenn ihr Fragen zu dem Helm oder anderen Produkten von Climb habt, könnt ihr jederzeit auf mich zukommen, die einen Klapphelm tragen und sagen, ich liebe das schon, diese Luftigkeit, dieses offene Gefühl beim Klapphelm. Den empfehle ich trotzdem mal ein Krios Pro auszuprobieren, denn oftmals ist beim Klapphelm zwar die Freiheit etwas größer, aber auch dementsprechend das Gewicht durch den ganzen Klappmechanismus. Die sehr große Visieraussparung beim Climb Krios Pro lässt dich trotzdem ein sehr großes Freiheitsgefühl empfinden und auch wirklich bis links und rechts nachher schon über die Schulter hinüberblicken. weil die Aussparung einfach so groß ist. Also ist auch für Leute, die sagen, ich könnte auch mal so in diesen Enduro-Adventure-Helmbereich eintauchen, möchte aber auf jeden Fall keinen Komfort und noch viel, viel, viel an technischem Know-how mit dazu nehmen, was dieser Helm einfach erfüllt. Und was sich auch sehr leicht montieren lässt, ist Kommunikationssysteme. Da habe ich bei mir zum Beispiel das PackTalk Edge von Kado, auch mit den großen 45mm GBL-Kopfhörern verbaut. Und da ist dieser Helm auch für andere Systeme sehr, sehr zugänglich. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für den Moment. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit bei mir auch auf meiner Website besuchen und mir Fragen schreiben. Unter walleontour.com findet ihr dazu alle weiteren Informationen. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt gebe ich zurück an Howie und seine Gäste.
Da sind wir wieder nach der Pause und nach einem kleinen Einspieler von Valley. Mit dem habe ich übrigens zusammen noch einen Podcast, der heißt Hey Brudi. Könnt ihr ja mal schauen, falls ihr noch mehr Gerede von mir haben möchtet, zusammen mit dem süßen Boam aus Bayern. Valley, vielen, vielen Dank, vielen lieben Dank. Ganz viel Liebe geht raus an der Stelle für deinen Einspieler. Und ich finde, bei dem
Mega, ne?
Kommentar ja, von Valley hat man gerade gehört, wie es sein kann, wenn man seinen Helm gefunden hat. Ne? Also ich habe mit ihm da privat auch schon viel drüber gesprochen, über das Ding. Und wir können sicherlich, man kann diskutieren, ob das preislich in einer auf einer Ebene ist, wo man wirklich ganz schön schlucken muss jetzt im Vergleich zu anderen Helmen. Auf der anderen Seite, ich bin da ja, ich meine, ich bin halt auch ein Fashion-Victim, voll der Nerd, was sowas angeht. Aber bei mir ist halt so, also wenn der Helm super geil zu meinem Kopf passt, wenn der mir gefällt, wenn der tolle Eigenschaften hat, die mir wichtig sind. Mann, es ist mein Kopf, ne? Es ist mein Gehirn da drin und das ist bei mir zwar nicht so groß, aber gerade dann gilt es, das ja zu schützen, so Leute, ne? Und Coroid heißt das Zeug, ne? Was den so besonders macht da drin. Ja, ne? Also ist natürlich auch irgendwie so ein, ist natürlich auch immer cool, marketingmäßig, wenn man da irgendwas ganz Spezielles hat, so, aber das ist halt deren großes Aushängeschild und guckt euch die Tests mal an, sonst bei YouTube und so, viele schwören ja auf das Teil, gerade was so die Luftdurchlässigkeit angeht und so, hat Valley auch groß gesagt. Aber Helmpassform, ne? Vielleicht abschließend nochmal was zu. Angel, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du guckst tatsächlich bei den Helmen ganz gerne auch mal, was die grundsätzlich für Schalen haben, ne? Nicht nur die Größen.
Genau. Also grundsätzlich ist es ja so, dass du die Helmgröße über die Schale, über das Innenfutter dann gestalten kannst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte nur eine Helmschale, dann müsste man schon sehr dicke Innenfutter machen, um von S bis, sagen wir mal, 2XL alles abbilden zu können.
Ja, genau, genau.
Und deswegen haben eben alle hochwertigeren Helme im Regelfall mindestens 3 Helmschalen. Mhm. Es gibt auch welche mit 2, es gibt auch welche mit 4. Umso mehr, umso besser. Fragezeichen, weiß ich nicht genau, aber grundsätzlich unterschiedliche Helmschalen zu haben, macht schon Sinn. Ja. Das kann man sich auch zunutze machen, wenn man quasi die kleinere Größe einer größeren Helmschale, klingt jetzt relativ kompliziert, also wenn ich einen M- und einen L-Helm habe und die haben eine Helmschalengröße und ich bin mir nicht sicher, ob mir der M nicht vielleicht doch zu klein ist, dann kann ich den trotzdem relativ risikolos kaufen, weil ich im Zweifelsfall das Innenfutter vom L-Helm nehmen könnte, weil die Helmform oder die Helmschale ja erstmal identisch ist. Dann kann ich also lieber erstmal den schmaleren, kleineren, engeren Helm kaufen, der mich im Zweifelsfall eben auch besser schützt und der dann auch nach, sagen wir mal, einem halben Jahr besser passt. Ohne, dass ich das Risiko eingehe, dass der Helm nachher zu groß wird. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich L brauche, weil XL wäre dann jetzt in dem Fall schon eine neuere Helmschale oder eine größere Helmschale. Da wird das,
ja,
nicht
das
mehr
passt
funktionieren,
dadurch.
Aber man
das passt dadurch.
Kann sich das manchmal eben auch zunutze machen.
Ja. Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis an der Stelle.
Ich finde auch bei den, also wir haben ja gerade bei Walle auch nochmal von mir ganz vielen lieben Dank für den Audiokommentar, auch so ein paar Sachen gehört, was du schon gesagt hast, wenn du dann deinen Helm mal gefunden hast, ganz viele, ich kenne auch echt viele Leute, die bleiben ihrem Helmtyp und der Marke dann auch echt sehr, weil die halt einfach wissen, ich kaufe den und den Helm, das ist zwar dann halt Version 2.0, 3.0, was auch immer, aber der passt halt einfach, ich setze den auf in meiner Größe, fahre vom Hof und weiß, alles ist schick, das ist natürlich auch viel wert.
Wie zu Hause.
Genau, wie zu Hause, ne? So irgendwie jeder seine Ecke auf seinem Sofa und weiß, die ist perfekt. Das ist ja. Aber das Ding ist halt auch, was ich spannend fand, das Thema, was so der Qualitätsunterschied vielleicht nochmal ausmachen kann. Das ist auch sowas wie Belüftung, dass so eine Luftleitung oder Luftführung im Helm bei einem teureren Helm, wo eben mehr Budget auch an Engineering reingeflossen ist, eben natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte ist, wie ein Helm, der eben mit dem Konzept möglichst günstig zu sein und die Norm zu entwickeln, zu erfüllen, entwickelt worden ist. Das ist nochmal ein Riesending. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, was du gerade gesagt hast, ist das so das Thema, ja Leute, das ist dann auch so ein bisschen Marketing. Und da ist es halt auch sowas, weil natürlich gibt es ganz viele Helmhersteller und die entwickeln auch eigene Sachen, eigenes Engineering und sowas, aber in manchen Bereichen kochen sie dann halt doch auch alle mit Wasser, ne? Also zum Beispiel, ja. Ich glaube, für das Thema GFK-Helmschale, jeder Hersteller hat da seinen eigenen Namen und dann ist das irgendwie das, keine Ahnung, Wunderwas, Zauber-Compound-Verbundsystem mit Elfenstaub und keine Ahnung, Meteoritenstahl eingeschmiedet oder so irgendwas. Und es ist halt einfach GFK oder genauso dann, ich meine, beim Carbon und so, da, irgendwelche Materialtechniker, die würden mir jetzt wahrscheinlich an die Google gehen und sagen, nee, es gibt bei GFK und bei Carbon riesen Unterschiede. Und da gibt, ich weiß, es gibt da verschiedene Sorten und so weiter und so fort, aber letzten Endes denke ich mal, ist es dann doch plus minus einigermaßen nah beieinander. Sicher gibt es da Unterschiede, aber für uns als Endverbraucher ist es eben dann so, okay, es ist ein GFK-Helm, es ist ein Carbon-Helm und es ist ein Kunststoff-Helm. Ja.
Ja. Ja, und Valley hat ja noch einiges auch gesagt, zum Beispiel zum Thema Gewicht nochmal. Finde ich auch, ist ein Ding. Und zwar, jetzt sagen die einen, ja, du knallst ja eh noch dies und das da dran, deine Kamera und so. Aber gerade dann ist es ja eigentlich wichtig. Auf der anderen Seite will ich euch auch mal eins sagen, ne? Ich habe viele Helme schon aufgehabt und so. Einfach, weil ich ein Nerd bin, weil ich manchmal in Läden gehe und einfach alles Mögliche mal ausprobiere und so. Und vielleicht bin ich nicht so sensibel, wie manch anderes angeht. Aber ich finde es schon bescheuert, jetzt wegen 50 Gramm irgendwelche Kompromisse einzugehen. Das würde ich nicht machen. Echt nicht. Also das halte ich für Quatsch. Und Angelo hat ja auch am Anfang gesagt, so mit den neuen Standards und so hat sich das mit dem Gewicht halt auch, da muss man nochmal das neu einsortieren und so weiter. Wäre für mich jetzt kein K.O.-Kriterium, nur weil das Ding ein bisschen schwerer ist. Übrigens, wir haben festgestellt, das ist fast ein bisschen witzig, dass unsere Nex-Helme zum Beispiel, dass die in verschiedenen Shops unterschiedliches Gewicht oder unterschiedliche Gewichtsangaben haben, manchmal auch alle gleich schwer sind. Vielleicht nutzen wir die Stelle mal, um da was zu sagen. Aber ich habe mal geguckt, das ist nicht nur bei Nex so, das ist, nee. Ich war zum Beispiel bei den großen Online-Händlern, die haben manchmal auch verschiedene Angaben für den gleichen Helm. Also da würde ich auch im Zweifel nicht auf so Angaben Vertrauen.
Genau, also das zum einen, ich glaube, dass dann auch viel, dann kriegst du halt da und da die Angabe aus dem Werk, wenn du den Helm dann aufnimmst und dann ändert sich an den technischen Daten nochmal was oder die waren nicht da, du hast den Helm aufgenommen und hast es dann vergessen nachzupflegen und so. Und das Ding ist halt auch, da kommen wir wieder aber zum Passform und wie sitzt der Helm eigentlich, dass ein hohes, also mehr Gewicht kann sich unterschiedlich anfühlen, je nach Helm. Also das halt ist wirklich, das sind wir wieder beim Anprobieren aufsetzen. Nur weil der Helm vielleicht irgendwie 50 Gramm schwerer ist als ein anderer Helm, muss der sich nicht zwangsläufig schlechter anfühlen und so.
Guter Punkt, ja.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass keiner von uns 50 Gramm spürt, nicht mal im Ansatz. Ich glaube, du spürst, ob ein Helm 2,5 Kilo wiegt oder 1,5 Kilo, das wirst du wahrscheinlich spüren. Aber ob der Helm 1700, 1750 oder 1810 Gramm wiegt, Du hast es ja am Anfang gesagt, wir bauen uns dann noch GoPros an, Intercom-Systeme und was weiß ich noch alles. Also so wichtig ist, dann würde ich das eben auch als erstes mal weglassen.
Oder mal Haare schneiden, ne?
Oder mal.
Dann wird der Kopf auch leichter. Also. Ja, und ihr habt ja, also Grissi, was ich bei dir auch gerade rausgehört habe, ist eben das gefühlte Gewicht. Das macht halt sehr viel aus. Ne?
Das ist ja auch immer die Frage, wo sitzt das Gewicht am Helm? Also wo entsteht das?
Richtig.
Wenn es ganz oben irgendwie draufsteht mit so einem Hebel noch oder so, das ist natürlich dumm. Wie wenn es weiter unten oder so. Also das ist.
Richtig. Und Valley hat ja eben über zum Beispiel auch den Schirm geredet und so weiter, ne? Und da sind wir jetzt nochmal an der Stelle, wo wir über die unterschiedlichen grundsätzlichen Helmformen sprechen. Denn da gibt's natürlich große Unterschiede und inzwischen ist der Markt ja auch überschwemmt mit Hybriden. So, früher gab es den offenen Helm, ne? Den Jethelm, also ein Open-Face-Helmet, der im Prinzip ja nur einen Teil des Kopfes umschließt, wo das Gesicht überwiegend frei ist. Da gibt es dann manchmal Unterschiede, dass die Wangenpartie noch ein bisschen mehr abgedeckt ist oder so. Wird heute noch gern von so Retro-Bike-Fahrern und Classic-Bike-Fahrern getragen, ist halt längst nicht so sicher, muss man ganz klar sagen. Ich würde es gar nicht empfehlen, so ein Ding zu tragen. Und wenn, dann eher, wenn man wirklich so eher so gechillt unterwegs ist, ne, schützt dich auch nicht, wenn dich ein Auto wegmobbt, aber so ist es halt, ne. Dann natürlich der ganz klassische Integralhelm, der vollgeschlossene Helm, Full-Face-Helmet, der unten einen Kinnbügel hat, der feststehend ist, den man nicht abnehmen kann und wo der ganze Kopf umschlossen ist. Ich würde sagen, das ist, oder ganz, mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit ist das der häufigste Helm, den man sieht da draußen. Ne, den hat ja ein Rollerfahrer auf, den haben der Durchschnittsmotorradfahrer auf. Dann gibt's den Klapphelm. Das ist in der Regel ein Integralhelm, wo man das Kinnteil hoch machen kann. Übrigens ist es so, dass man das nicht machen soll oder sogar darf, das weiß ich gar nicht genau, während der Fahrt. Ich glaube, man darf das eigentlich noch nicht mal. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber man sollte es eigentlich nicht machen. Aber wie wollte er sonst die Beefy essen bei der Fahrt? Ne? Das ist die Frage.
Das sagst du dann auch das nächste Mal dem Polizisten, wenn er dich wegscheucht. Ja?
Bietest du ihm noch eine Beefy an, ja. Dann gibt es so, hatten früher Kumpels von mir so, es war mal total in, richtig, so Modularhelme, wo man so Teile abnehmen kann, ne? Also es Klapphelm, sondern da kannst du zum Beispiel das Kinnteil so abnehmen. Finde ich ganz cool, die Idee auch, nur muss dann immer irgendwo lassen. Manchmal kann man die auch so komplett nach hinten machen, das ist dann nochmal so ein Hybrid zwischen Klapphelm und Modularhelm. Da gibt's verschiedene Sachen, die sehen dann manchmal auch ganz verrückt aus. Finde ich irgendwie ganz interessant, aber ja, hat auch Nachteile natürlich. Braincaps haben wir angesprochen, müssen wir nicht weiter drüber reden. Und natürlich in unserer Bubble sehr, sehr angesagt sind Crosshelme oder eben noch angesagte die Reise-Enduro-Helme oder Enduro-Helme. Ne, da, Grisi, vielleicht du als jemand, der auch sportlich, nee, wie sagt man? Also Rallye fährt, würde ich sagen. Also richtig sportlich unterwegs ist. Ganz andere Anforderungen, halt nicht ganz andere, aber extremere. Wo würdest du sagen, ist der wesentliche Unterschied zwischen einem so Enduro-Reisehelm und einem richtigen Crosshelm?
Ich würde sagen, du verzichtest bei dem Crosshelm auf viel Komfortausstattung. Also so ja, eine Sonnenblende wirst du da nicht finden. Bei meinem Helm zum Beispiel kannst du auch keine Belüftungen auf- oder zumachen. Die sind einfach offen für maximalen Airflow.
Dafür hast du aber ein weit vorne stehendes Kinnteil, ne?
Genau,
hast ganz viel Platz zwischen Mund und Kinnpartie vom Helm.
Genau, die Partie oder die Gestaltung der Helmschale ist halt auch so, ich glaube, das würde gar nicht gehen mit einem Visier, ein Visier so zu bauen, das hätte so eine arge Krümmung, dass das wahrscheinlich dein Blickfeld verzerren wird, wie so eine Linse dann schon fast. Weil, wie du sagst, das Kinnteil eben maximal nach vorne geht, zum einen für den Schutz, dass wenn du irgendwo da einrastest, dass du möglichst viel Platz hast, bevor dein Kinn mit dem Helm in Kontakt kommt oder so. Und zum anderen halt auch, dass du möglichst viel Platz zum Atmen hast. Dann ist der Helm natürlich da, weil sie für den Sport ausgelegt ist, ist das Gewichtsthema natürlich nochmal dann doch, was da in den Fokus rückt, dass man die Helme eben leicht baut, dadurch, dass auch keine Visiermechanik da ist, wo du überhaupt was ranmachen könntest und so. Also die sind schon sehr, sehr kompromisslos, aber sind halt auch für den Bereich, wo sie sind, sind sie gut und genau richtig. Aber klar, du hast halt einen schlechten Schallschutz. Also willst mit dem Helm nicht 2-3 Stunden auf der Autobahn ohne einen Gehörschutz drin fahren. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Rallye-Dudes zum Beispiel mit Gehörschutz fahren. Weil das eben sehr laut ist vom Wind und vom Motor und alles. Und ja, du hast halt sehr wenig bis kein Komfort. Die sind auch nicht vorbereitet oder so, dass du irgendwie schön einen Intercom oder sowas da verbauen kannst. Klar, das kriegt man da alles irgendwie dran gefummelt, das geht schon. Aber es ist halt jetzt im Vergleich zu dem Nexthelm zum Beispiel, der einfach dafür vorbereitet ist, dass du schöne Plätze hast für die Lautsprecher und auch für die Kabel zum Verlegen und alles und so. Und eine Vorbereitung sogar, wo du das dran klemmen kannst. Also sowas gibt's da halt nicht. Das fällt da halt weg, sodass dieser Helm, diese Enduro-Cross-Helme sehr, sehr kompromisslos für eben einen Anwendungszweck designt sind. Und der Enduro-Helm versucht ja, das Beste aus zwei Welten zusammenzuführen, ne? Dass du eine gute halt Offroad-Tauglichkeit hast, dass du dieses Sonnenschild auch hast, aber dass du auch einen Helm hast, mit dem du auch mal bequem sagen kannst, ja, heute ist halt ein Tag Autobahn-Etappe, da hast du keinen zweiten Helm dann dafür dabei, sondern das muss der Helm ja alles, also der muss ja einen wahnsinnigen Spagat können und trotzdem musst du noch genügend Luft bekommen, dass du Offroad-Etappen fahren kannst Und das finde ich gerade jetzt bei dem Nexel auch so spannend, ne, dass du ja sogar für lange Autobahnetappen ganz einfach dieses Sonnenschild oder Windschild vorne abmachen kannst. Und dann sind sogar so Abdeckschrauben dabei, dass du die Löcher verschließen kannst. Und dann hast du einen relativ normalen Integralhelm, der nur so ein bisschen von der Form vielleicht anders ist. Mhm.
Machst du aber wahrscheinlich eher nicht.
Nee, wahrscheinlich also nicht. Aber du hast den ja auch hochgeschwindigkeitsgetestet schon auf der Autobahn. Da danke an unseren offiziellen Dirty Rocks Werkstestpiloten.
Ja, also ja. Das tatsächlich ist so, dass man ja, das kenne ich auch von anderen Helmen, dass der Schirm schon so ein bisschen reißt, wenn man den Kopf ungünstig dreht, ja, so bei 160, ja, ja. 170 auf der Autobahn. Ja. Das ist zumindest bei meiner Körpergröße, bei dem Motorrad, was ich fahre und dem Helm in der Kombination nicht der Fall. Da liegt er wirklich gut im Wind. Und da siehst du auch nochmal einen großen Entwicklungssprung. Ja, aber das ist wahrscheinlich sehr individuell. Das muss auch jeder ausprobieren. Ich glaube, gut ist, dass du ihn schnell abbauen kannst. Mhm. Ich baue ihn aber nie ab. Das muss ich eben auch sagen.
Mhm. Genau. Aber da sind wir wieder beim,
auf jeden Fall.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Marketing, ne? Das finde ich ist auch wirklich was, und das können wir hier gar nicht beantworten für euch, sondern überlegt euch wirklich, was wichtig ist. Ist euch wichtig, dass ihr laufend alles ab- und anbauen könnt, weil ihr auch der Typ seid, der das macht, dann achtet da drauf. Wenn es nicht wichtig ist, dann ist es ab dem Moment halt für den Helmkauf nicht relevant und es entscheiden ganz, ganz andere Faktoren. Und das finde ich ist so ein ganz großer Punkt. Ehrlich für sich selber, zu sich selber sein, was brauche ich wirklich, was mir wichtig. Denn klar, probieren alle Hersteller, probieren auch Shops und so natürlich immer maximal Merkmale rauszustellen, und ich muss für mich so ein bisschen filtern, was ist für mich davon wirklich relevant.
Ja.
Und unterm Strich kann man ja, glaube ich, sagen, ist es komplett egal, was der Helm kann, was der Helm nicht kann, er muss richtig sitzen. Wenn er zu groß ist, zu klein ist auch schlecht, aber zu groß ist wahrscheinlich ja fast noch schlimmer, weil das fühlt sich erstmal bequem an, und wenn du dann doch mal in die Situation kommst, dass du den Helm brauchst, dann hast du wirklich ein Problem. Also egal, welche Marke man favorisiert, welche Farbe, ob Carbon, nicht Carbon, der Helm muss einfach sitzen, wie eine zweite Haut. Tut er das nicht, ist es völlig egal, was er sonst für tolle Features hat, was du so ab- und anbauen kannst oder eine GoPro vorne einstecken. Es bringt dann alles nichts.
Apropos Features und dranbauen und so, ist das ein Thema für euch, wo ihr darauf achtet, wenn ihr einen Helm kauft, dass ihr schaut, mit welchen Intercom-Funksystemen passt es gut zusammen, oder kann ich da gut eine GoPro befestigen oder so, oder ist das für euch total zweitrangig?
Ich muss sagen, ich habe mir früher da gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil mein letzter Helm war der Shoei Hornet, da war das noch gar nicht so groß mit Intercom und so, als ich das gekauft habe, da fing das gerade so an, und dann bei den Crosshelmen habe ich mir da nicht wirklich Gedanken gemacht, und ich habe nur so ein ganz, ganz einfaches, günstiges Intercom, was wir auf dem Transitalia auf dem Transitalia Marathon genutzt haben tatsächlich, als ich mit Johnny da unterwegs war. Und sonst besitze ich das irgendwie nicht und habe ich auch gerade die Anforderung nicht. Was ich aber bei dem Nexhelm zum Beispiel cool finde, ist halt einfach, dass du die GoPro ohne irgendwelche hässlichen Klebepads auf deinen Helm zu ballern, da dran machen kannst. Also für alle, die halt Bock haben zu filmen, und das mache ich wiederum ganz gerne und so, finde ich, das ist ein cooles Feature. Und ich glaube auch, wenn ich mehr so Touren fahren und mehr mit anderen Leuten auch fahren würde, dann wäre Intercom für mich mittlerweile halt schon auch einfach einfach eine coole Sache und wichtig.
Also für mich ist es echt ein großes Thema auf jeden Fall, weil ich das sehr, sehr viel nutze, sogar alleine, weil ich gerne dies, das mache, so unterwegs. Alles natürlich im Rahmen der StVO, dass man mal einen Podcast nebenbei hört oder so, sowas. Oder halt wirklich mit Menschen auch telefonieren kann, sprechen kann. Ich finde das cool, ich genieße sowas. Ich habe dafür volles Verständnis, wenn irgendjemand sagt, Mann, ich will einfach Motorrad fahren und mit gar keinem reden. Aber ich achte auch drauf und schaue zum Beispiel, muss der Aussparung haben für Lautsprecher und so. Und zum Beispiel der, den ich jetzt gerade habe, der Helm, der harmoniert, das kann ich nur sagen, sehr, sehr gut mit dem Sena. Das passt da wirklich wie angegossen rein. Da war an der Seite gleich so ein Teil, da konntest du einfach so reinschieben, musste da nichts kleben oder so. Sowas finde ich toll. Und ich freue mich auch sehr, wenn so ein Helm sich also so gut auseinanderbauen lässt, Stichwort auch Polster ausbauen zum Reinigen und so, dass man die Kabel da geil verlegen kann drin, das finde ich cool. Ja, und mit der Kamera, gut, die habe ich jetzt auch rangebappt, wo ich die gerne haben wollte, weil ich die an der, manchmal an Stellen habe, wo das, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich ist. Nicht obendrauf. Tut mir leid, Leute, aber das leider sieht immer sehr panne aus, wenn so ein Teletubby mit so einer GoPro obendrauf fährt. Für mich ist das auf jeden Fall ein Thema mit den Features, so was man da noch so ranzimmern kann und was nicht. Angel, wie ist es bei dir?
Ja, ist für mich, also das Intercom ist für mich eher ein Thema, weil ich einfach es nicht mag, so ein Intercom-Klotz an der Seite irgendwie anzukleben oder anzuklemmen. Das hatte ich jetzt, oder hatte ich bei meinem alten Helm tatsächlich, da war es kein integriertes Intercom. Bei meinem neuen gibt's auch so einen Schacht, wo du das im Prinzip alles verschwinden lassen kannst und das finde ich tatsächlich ganz schön. Ich glaube auch, dass es bei der ECE 2206 irgendwie mit berücksichtigt wird, weil theoretisch ist es ja so, wenn du da irgendwas ranbaust an deinen Helm, das gilt auch für eine GoPro, könnten sich ja theoretisch die Eigenschaften beim Sturz auch nochmal verändern. Und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich in Zukunft immer mehr sehen, dass die Helmhersteller das einfach zusammen mit Sena oder mit Kado oder irgendjemand anderem so vorbereiten, dass du da explizit sozusagen dein Intercom für den Helm kaufst. Das hat für dich auch den Vorteil, dass du bei jedem neuen Helm auch ein neues Intercom kaufen musst. Für uns als Nutzer wahrscheinlich eher ein Nachteil, ehrlicherweise, weil es dann eben wirklich nur für diesen einen Helm im schlimmsten Fall passt. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, man kauft alle 4-5 Jahre einen neuen Helm, ist es wahrscheinlich verkraftbar und sieht definitiv wesentlich schöner aus und ist wesentlich schöner integriert, als wenn du da irgendwie so einen kleinen Backstein an der Seite angeklebt hast oder angeklemmt hast, wie in der Vergangenheit.
Ja, das sehe ich ein, auf jeden Fall. Also nochmal kurz auf den Schirm zurück, ne, das ist ja auch ein angebautes Teil im Prinzip, das ist zum Beispiel ein Ding, was mich super nervt, wenn du einmal nach oben guckst oder zur Seite, so beim Schulterblick und dir zieht's den Helm weg und das finde ich mit der GoPro halt auch oder diesem ganzen Anbaukram, das darf halt nicht zu arg nerven. Da habe ich auch keinen Bock drauf dann irgendwie. Dann würde ich rumexperimentieren, bis mir das besser taugt oder so. Ich find's auch total blöd, wenn man den Helm mit der ganzen Karambolage da dran nicht vernünftig mal irgendwo hinlegen kann, ohne dass man da total aufpassen muss, wo und wie und dann kippt der immer um und so, das finde ich auch ein bisschen doof. Also, ja, das muss schon passen im Gesamt. Also, ich würde euch auf jeden Fall da den Tipp geben, euch vorher Gedanken zu machen, was ihr da noch haben wollt und braucht, eurer Meinung nach, und dann ein bisschen schon drauf achten, ob das passt so.
Jetzt habe ich noch eine Frage da in die Richtung an euch beide, fällt mir gerade so ein, wenn wir so Ausstattungsmerkmale sind. Jetzt waren wir gerade bei Features. Aber wir haben ja schon gesagt, die Norm bildet so diesen Mindeststandard ab und es gibt ja auch Helmhersteller, Arai zum Beispiel ist da ganz weit vorne dabei, die sagen, wir sind weit, weit, weit über diesen Mindestanforderungen. Es gibt da auch, ja, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, die haben so einen eigenen, ja, nicht Verein, aber so einen eigenen Zusammenschluss, die Helme nochmal selber prüfen unter eigenen Anforderungen, die über der Norm liegen und solche Geschichten. Und unter anderem ist ja auch ganz viel so Themen mittlerweile, dass die so Notfall-Release-Systeme haben, dass du die Wangenpolster leichter rausbekommst, wenn jemand den Helm abnehmen muss, irgendwie, wenn man einen Unfall hatte. Oder halt auch so andere Sicherheitsfeatures, zum Beispiel jetzt bei dem Nexhelm, mit dem haben wir uns jetzt nun mal viel beschäftigt, wo man so spezielle Bereiche hat, die Verletzungen im Schlüsselbeinbereich zum Beispiel nicht verhindern, aber eben minimieren sollen, so dass da der Impact geringer ist. Wie wichtig ist euch sowas? Also sind das Kriterien, wo ihr mit bei der Helmauswahl einbezieht oder ist das eher so, wo ihr sagt, ja, wenn er es hat, ist cool und wenn nicht, ist es halt auch nicht so wichtig?
Ich finde es schön, aber es ist für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Für mich ist tatsächlich neben Passform auch leider ein bisschen die Optik der ausschlaggebende Punkt, oder die beiden Themen zusammen. Er muss passen und dann muss er mir gefallen. So, das sind so die beiden Dinge. Danach suche ich ehrlich gesagt meinen Helm aus. Und wenn er dann natürlich noch irgendwie noch besondere Features hat, die mich schützen, dann ist es natürlich super, weil ich dann auch zu Hause nochmal viel besser verkaufen kann, weshalb ich jetzt unbedingt diesen neuen Helm brauche.
Stimmt.
Und insofern ist es schon wichtig. Ja,
stimmt. Ja. Also mir ist auf jeden Fall so eine Corporate Identity, dass der meine Helm unbedingt zu allem anderen passt. Da sowas ist mir nicht ganz so wichtig. Also da gibt's ja auch welche, die gehen da so richtig drauf ab, ne? Aber meistens habe ich auch eher von dem Sharkhelm mal abgesehen von damals eher unauffällige Helme. Aber es gibt dann immer wieder so Designs. Also ich finde jetzt bei uns zum Beispiel gibt es so ein paar Designs, die flashen mich wirklich weg. Finde ich mega geil. Ich mag auch übrigens die Climb Designs sehr gerne. Ich finde, die haben geile Farben, geile Ideen und so. Und ja. Ein schwarzer Helm geht halt immer irgendwie so, ne? Also das ist vielleicht das Beste, was man machen kann, wenn man viel tauscht und wenn man sagt, mir ist das irgendwie wichtig. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, ich gucke, dass ich mir irgendwie so einen neonfarbenen Helm besorge, der sehr, sehr auffällig ist, mit sehr, sehr hellen Farben. Oder orange natürlich, kann man machen. Ja, ist alles cool. Das ist halt Geschmackssache. Und es ist ja schön, dass der Markt da auch so viel hergibt inzwischen.
Ja,
ne?
das ist cool.
Aber Alter, ganz klar, ich denke, das hat sich jetzt in dem ganzen Podcast hier so ein bisschen auch deutlich gemacht. Auf jeden Fall, Design follows Function, auf jeden Fall. Ne? Vor allem der Passform followed das Design.
Ja. Für mich ist das auch, sag ich mal, die Passform ist für mich das A und O, wenn er dann so Features hat oder so. Das ist für mich auch so ein, ja, nice to have Ding, muss ich sagen. Also so wie Wangenpolster rausnehmen. Und man muss ja halt auch sagen, dass wenn man in dem, ich will jetzt nicht sagen höherpreisigen, aber in dem eher etwas oberen oder mittleren oder gehobenen Qualitätsspektrum an Helmen unterwegs ist, dann ist das ja heute auch schon fast ein Standard, dass die da natürlich unterscheiden sich die Systeme immer von Hersteller zu Hersteller und so, und die versuchen das immer zu verbessern, aber es ist ja auch so ein Standard schon fast, dass das mit drin ist. Aber für mich wäre es halt auch jetzt nicht so das Megakriterium, ja.
Ich glaube, einige der Dinge sind halt einfach auch Marketing-Argumente.
Ja.
Dass, ob das jetzt wirklich im täglichen in irgendeiner Konstellation ist es bestimmt von Vorteil, aber viele der Dinge sind ja aus meiner Sicht auch einfach nur Marketing.
Genau, das Ding gerade zum Beispiel, ich habe für diese Folge auch mit einem guten Freund von mir gesprochen, der ist im Rettungsdienst unterwegs und fährt selber Motorrad, und dann habe ich zu ihm gefragt, wie er das sieht, und da hat er gesagt, naja, sinnvoll wäre es dann, wenn alle Helme den gleichen Verschluss und das gleiche Notfall-Release-System hätten, wenn das genormt wäre und alle Rettungsdienste darauf geschult werden würden. Weil wenn ich an einen Unfall komme und es geht dann letzten Endes um Zeit und wir entscheiden, der Helm muss jetzt runter oder wir nehmen den Helm jetzt ab, weil wir eben einen Stiffneck anlegen und sowas, hat er gesagt, dann befasse ich mich nicht, hat der vielleicht hier irgendwelche Notfalldinger oder so, sondern dann nehmen wir den Helm auf die klassische Weise ab, wie wir das trainiert haben, weil wir einfach viel, viel schneller sind und dann sagen, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir Atemversorgung und sowas sicherstellen. Und da haben die gar nicht die Zeit dafür letzten Endes. Und deshalb, wenn dann müsste es halt einheitlich sein. Ja, aber fand ich von ihm einfach auch nochmal so einen spannenden Punkt dazu irgendwie. Ja.
Helmpflege, Leute, macht ihr da irgendwas Besonderes? Gibt es irgendwas, was ihr beachtet? Also ich habe tatsächlich mal die blöde Erfahrung gemacht, dass man, also einen großen Fehler, den man machen kann, vieles halte ich für Quatsch, ehrlich gesagt. Also das ist halt auch ein Gebrauchsgegenstand, der muss jetzt nicht sonst was immer, der muss nicht nach jeder Fahrt mit Silikon oder so behandelt werden, alles bla. Was man nicht machen sollte, ist einen nassen Helm irgendwo in der Ecke schmeißen, sodass der nicht richtig austrocknen kann. Und auch nicht auf Heizung machen übrigens. Dann können die sogar schimmeln und vor allem sind die dann muffig und gewissen Muff kriegst du irgendwie nicht wieder raus. Ja. Also das ist so ein Alltagstipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann. Gerade auf Tour, wisst ihr, dann, ich weiß nicht, fahrt ihr irgendwie durch Albanien, werdet so richtig krass nass überall, der ganze Helm. Und dann ist man nur müde und kaputt, pfeffert den irgendwo hin. Am besten hat man noch einen Off-Day und dann liegt der da 2 Tage rum oder so. Das ist halt nicht geil. Also das kriegt man auch nicht gut wieder raus. Da muss man manchmal echt neues Polster haben oder dann kann der Helm weg. Das ist echt doof, ja.
Und am besten auch nicht die dreckigen Handschuhe in den Helm reinknüllen.
Ja, ja, ja,
auch sehr gut. Auch immer wieder gerne gesehen. Der ganze Straßenstaub, mindestens der Straßenstaub oder noch der Matsch von der letzten Gemüsetour noch dran haftend und dann rein in den Helm und dann liegt's ja.
Ja, aber ansonsten, weiß ich, macht ihr da irgendwas? Ja, ich mach den natürlich sauber ab und zu. Aber sonst
Wasser, ein bisschen Spüli mit Wasser und wenn es mal schnell gehen muss, dann gibt's ja auch so Schnellreiniger von den Zubehörherstellern.
Genau. Diese Tücher sind ganz nice, gibt's manchmal so super günstig zum Mitnehmen in Shops, so zum schnell mal sauber machen und so. Das ist jetzt halt recht triviale Tipps, sage ich mal, an der Stelle. Aber was ihr vielleicht machen könnt, ist, insbesondere was das Visier angeht, da mal in die Anleitung reingucken, ob da irgendwas beachtet werden sollte. wegen so Zwecksbeschichtung und so. Manche können halt nur Mikrofasertuch ab und sowas, da muss man ein bisschen gucken. Nicht, dass ihr da versehentlich oder durch irgendein anderes Zeug, Chemiezeug, euch da das Visier blind macht oder so. Ja, aber ja. Das ist auch eine
Wissenschaft. Das Ding ist, ich glaube, so als so auch von den Brillenträgern und so kennt man das ja oft, dass so gerade für Visier und auch so die Scheiben von den Crossbrillen und so, dass das Spüli und viel fließend Wasser und ein weiches Mikrofasertuch, das ist eigentlich was, wo immer geht. Da machst du auf jeden Fall nichts kaputt am Helm. Und so mache ich das sonst auch, wie du gesagt hast, ne, diese Tücher. Und sonst entscheide ich das halt auch doll nach Verschmutzungsgrad. Also ja. wenn dann es halt irgendwie nach dem letzten Rennen dir der Schlamm einmal komplett durch den Helm gelaufen ist und alles und so, klar, dann muss das ganze Zeug eben raus und dann wird das halt in der Badewanne oder im Waschbecken wirklich durchgewaschen. Und ansonsten reicht das halt auch mit so einem Lappen oder mit so einem Helmreinigungstuch, geht da schon viel.
Ja. Da im Zweifel einfach mal gucken und so. Und ich habe noch so zwei Sachen auf dem Zettel. Das eine ist diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mythos, dass wenn dir der Helm runterfällt, brauchst du einen neuen. Mhm. Ich habe versucht, da rauszukriegen, was geht. Es gibt da verschiedene Meinungen zu. Also ganz klar ist, nach einem richtigen Sturz, und da rede ich jetzt nicht, dass du im Gelände irgendwie gar nicht auf den Helm gefallen bist, sondern einfach nur umgekippt bist, natürlich nicht. Wenn du richtig aufgedonkt bist mit dem Helm, ja, dann muss der getauscht werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wenn der aufgeplatzt ist sowieso und da kommt das Innenfutter raus oder so. Aber, ne, ist jetzt keine, also ich kann da jetzt nicht für garantieren, Leute, aber ich finde, man muss sich einen neuen Helm kaufen, wenn der jetzt mal vom Stuhl gefallen ist. Also es kommt halt voll drauf an. Auf was für einen Boden, wie sieht der aus und so und sonst was, aber weil man kann es auch übertreiben.
Ja, das, auf jeden Fall. Das Problem ist eben dabei so ein bisschen, dass du es von außen im Zweifelsfall nicht siehst. Also
Ja. Deswegen, die Kalotte, also.
Die Kalotte nimmt ja die Aufprallenergie auf. Und wenn die einmal Aufprallenergie aufgenommen hat, dann nimmt sie halt kein zweites Mal die Aufprallenergie auf. Ich tausche meinen Helm ehrlicherweise auch nicht aus, wenn er irgendwie zu Hause einmal auf den Fliesenboden fällt. Aber wenn er
ja, so vom Motorrad fällt er ja. Fällt er mal runter,
weißt du? Vielleicht schon.
Mhm. Okay.
Ich glaube,
ja, man muss es im Einzelfall entscheiden. So. Ja. Ein bisschen auf Bauchgefühl hören.
Einfach mal zum Hersteller einschicken, wenn man sich ganz unsicher ist.
Ja.
Und sagen, check den bitte mal. Dann kostet das vielleicht, weiß ich nicht was. Aber immer noch günstiger, als einen neuen Helm zu kaufen.
Ja, und ich finde, also wie gesagt, im Zweifel sowieso dann eher Tendenz. Dann muss ich halt gucken, ob ich den noch gebrauchen kann. Aber wenn ich das Gefühl habe, meine Güte, ey, das war jetzt wirklich so schlimm. Ich weiß nicht. Also ich kaufe mir deswegen nicht gleich neuen Helm für ein paar hundert Euro. Aber das müsst ihr wirklich entscheiden. Früher hat man ja gesagt, so ein Helm alle 5 Jahre mal über einen neuen nachdenken.
Mhm.
Wie seht ihr das? Kann man das so? Hat das nicht auch ganz? Also klar, Materialien altern und so, aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie oft fahrt er denn eigentlich Motorrad? Also denke, würde ich sagen.
Damit hat es auch viel zu tun. Genau, also Also mein Wissensstand, aber auch wie gesagt, ne, ich bin da kein Helmmaterial, irgendwas Ingenieur oder so. Es ist halt das so ein reiner Kunststoffschalenhelm, dass man da so irgendwo so im Bereich zwischen 3 und 5 Jahren so maximal ist, weil dann halt die Weichmacher rausgehen und die Helmschale halt einfach spröde wird, dass man da sagt, da sollte man über neu nachdenken. Und bei den Faserverbundkalottenhelmen, also alles, was Carbon und GFK ist, dass man da halt irgendwie so bis zu einer Lebensdauer von so 6 bis 8 Jahren irgendwo ganz grob unterwegs ist. Das ist so das, was ich da recherchiert habe. Für mich persönlich ist es halt natürlich auch immer noch eine Frage, dann hängt damit zusammen, was du gesagt hast, wie viel fahre ich und wo fahre ich? Ich möchte bezweifeln, dass ich meinen Helm, den ich jetzt im Rennbetrieb und so halt einsetze, auch wenn das ein Faserverbundwerkstoff ist, dass ich den 5-6 Jahre lang fahre, weil ich glaube, der wird einfach durch sein, der wird auch einfach durch das Waschen und so.
Ja.
Und irgendwann wird das Innenfutter so verranzt sein, dass ich den, selbst wenn die Schale noch gut ist, dass ich sage, nee, eigentlich will ich den so gar nicht mehr aufsetzen.
Verstehe ich auch. Der ist dann auch irgendwann runtergerockt, ne, muss man sagen. So.
Ja.
Naja, Leute, also ich glaube, wir sind mit meinem kleinen Skript hier sind wir auf jeden Fall durch. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe das Gefühl, wir sind echt so ganz, ganz viele Aspekte durchgegangen, was das Thema Helm angeht. Unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, dass wir drei uns darin einig sind, man muss alles nicht übertreiben, man muss auch nicht von allem das Geilste haben, aber es lohnt sich, das mal anzuprobieren. Das ist ähnlich wie auch bei anderen Motorradklamotten. Es lohnt es sich, das mal anzuprobieren. Ist ja auch immer eine Geldfrage letzten Endes, aber also wenn man das Geld nicht hat, dann kann man es halt auch nicht ausgeben, logisch, aber so der Spruch einfach nur zu sagen, ich bin noch nicht dämlich, wenn ich hier für 79 Euro mir einen Helm kaufen kann, warum soll ich ein paar hundert dafür ausgeben, da macht man es sich ein bisschen zu einfach mit, insbesondere wenn man wirklich viel fährt, ne, ist ja auch so ein wichtiger Aspekt. Also man wundert sich manchmal, da fahren Leute einmal im Jahr eine Woche Ski, kaufen sich für 2000 Euro Material und fahren halt im Prinzip den ganzen Sommer zumindest Motorrad und haben dann super günstige Sachen. Wenn man damit glücklich ist, fühlt sich gut an, cool, so, aber man sollte die Unterschiede mal im wahrsten Sinne erfahren haben, finde ich an der Stelle. Und für was ihr euch da entscheidet, das ist letzten Endes, liegt es an euch, ne? Ob das jetzt, was für eine Helmform das ist, was euch da an Features wichtig ist, ob es bei euch aufs Gewicht ankommt, auf das Design oder so. Aber ich denke, ihr habt's rausgehört, bei uns drei ist Passform das absolute A und O und natürlich Einsatzzweck, ne? Dass man guckt, so, was will ich denn damit machen? So ein Reisenduro-Helm, wie ich ihn zum Beispiel fahre, oder wie Angelo den auch fährt, das ist klar, ist ein Kompromiss, es versucht eine Wollmilchsau zu sein, aber zum Beispiel die beiden Helme, die wir haben, die machen das halt richtig, richtig gut. Und wenn ihr die Chance habt, so ein Ding mal auf dem Motorrad zu testen, würde ich es halt echt machen. Das ist halt ganz cool.
Ja.
Auch wenn irgendwie zufällig der Kumpel die gleiche Helmgröße hat. Zum Beispiel der Petz und ich haben die gleiche Helmgröße, das war immer cool, konnten wir immer so ein bisschen hin und her tauschen. Dadurch bin ich auch zum ersten Mal in den Genuss gekommen, einen Vollcarbon-Helm zu fahren zum Beispiel, der wirklich, ich habe einen X-Lite-Carbon-Helm noch rumfliegen, der ist halt super krass leicht. Also er fühlt sich einfach auch super krass leicht an, ne? Das finde ich richtig cool, aber sehr, sehr crossig auch wieder. Ist kein reiner Crosshelm, aber sehr crossig mit den Nachteilen dabei, ne? Also bei schlechtem Wetter ist er halt dann, da ist eine steife Brise im Helm, sag ich mal, ne? Das ist bei dem Next zum Beispiel deutlich nicer. Also der ist, finde ich, sehr komfortabel. Also auch ein toller Autobahnhelm. Ja. Autobahn ist nervig genug, da muss ich mir das nicht auch noch antun, mit einem blöden Helm da rumzufahren. Ja, so, Angelo, oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben?
Nee, du hast ja gesagt, Passform ist aus meiner Sicht auch das A und O. Und ansonsten muss tatsächlich einfach auch jeder gucken, was gefällt ihm oder ihr und wie viel Geld bin ich bereit auszugeben. Muss es wirklich der Carbonhelm sein oder reicht vielleicht auch eine Stufe drunter? Mhm. Das ist, denke ich, super individuell, was für mich tatsächlich immer ein Argument ist. Ich weiß, da schmunzeln viele drüber, aber ich gucke schon immer ganz gerne, dass wenn ich ein Produkt aus Europa kaufen kann, ich es auch aus Europa kaufe. Und in Europa gibt es nicht so wahnsinnig viele Helmhersteller, aber es gibt ein paar. Ich meine, in Deutschland, Schubert kennt wahrscheinlich jeder, aber es gibt eben auch Next in Portugal. Da kommt ja auch oft die Frage, wo kommen die denn eigentlich her? Weil es gibt, glaube ich, von Polo Nexo als Eigenmarke. Und das hat aber mit Next nichts zu tun. Und die machen eben alles in Portugal und mag sozusagen ein Spleen von mir sein, mag der eine oder andere auch drüber lächeln, aber ich fahre lieber einen Helm aus europäischer Produktion als einen, der in China zusammengedengelt ist, der vielleicht genauso gut ist. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ja, das wäre für mich auch noch ein Argument, was ich beachten würde.
Ja, es ist natürlich legitim so und ist ja auch jedem überlassen und hat sicherlich seine Berechtigung für dich, sich so zu lassen. Ich weiß ja, dass du bei aber allen Dingen im Leben eigentlich so denkst, so bei allen Produkten zum Kaufen. Und das finde ich, also ich persönlich finde das total positiv und so. Und ich meine, wir alle stehen ja auch immer vor der Entscheidung, meistens regelt ja der Preis so, dass man denkt, ach, das ist ja schon deutlich teurer, aber dann muss man die Sache auch zu Ende denken, ne?
Ja, das ist ganz wichtig, ne? Bei mir, ich kann das mit dieser Passform auch nur nochmal unterstreichen und da auch nochmal so eine Erfahrung von mir, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe schon länger keinen anprobiert, aber als ich so nach Helmen auch gesucht habe und so, wir haben zum Beispiel Schubert-Helme, was ja absolute Premium-Helme sind, ja, da brauchen wir über Qualität und so überhaupt gar nicht diskutieren und auch nicht über Sicherheit, aber mir haben die einfach nicht gepasst. Egal welche Größe und so, die Helme haben nicht auf meinen Schädel gepasst. So. Und deshalb ist das auch wirklich so, glaube ich, was heute rausgekommen ist, ne? Passform schlägt alles und dann würde ich halt schon drauf gucken, dass ja, und dann eben für mein Budget, dass ich das Maximale an Komfort, Passform, Sicherheit da raushole. Also das wäre so mein Tipp.
Und, ihr Mäuse, ja. Die Entscheidung liegt bei euch, welchen Helm, ob ihr euch einen neuen Helm kaufen wollt oder irgendwann mal auf jeden Fall wahrscheinlich mal und was ihr euch für einen holt, aber eventuell haben wir euch ja den einen oder die andere Anregung heute gegeben, über die man mal nachdenken kann und vielleicht war ja auch Fun Fact dabei oder mal eine Sache, wo ihr noch gar nicht drüber nachgedacht habt. Das würde uns sehr freuen, ihr könnt uns gerne Feedback geben auch, zum Beispiel über die Adressen, die Telefonnummer per Nachricht in den Shownotes oder E-Mail oder über Instagram. Und wenn ihr auf Helmsuche geht, dann vergesst nicht, wo man Helme kaufen kann, ne? Gibt's auch in Shownotes. So, ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Vielen, vielen Dank nochmal an Valley für den Audiokommentar. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wahrscheinlich wieder ein bisschen quatschiger. Heute gab es wirklich mal viel, viel Info. Und ihr bleibt schön sauber da draußen. Vielen Dank an euch beiden auch. Bis bald.
Danke dir, macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Okay. Ciao. Got a cross, no time to rest, my own cross. Now looking back to the child, only when she got your mask. Lost bittersweet sweet on my mind, rips your only. Going out for a while, driving mile after mile into this
for a while.